bitte Gebet. Du kannst durch Gebet alles bekommen. Du kannst alles durchs Gebet bekommen, das Mögliche und das Unmögliche. Bittet, so wird euch gegeben. Und nichts ist unmöglich dem, der da glaubt. Also ich möchte den Glauben heute Morgen Nachmittag motivieren. Du kannst geheilt werden durchs Gebet, aber auch durch Medizin, aber auch durch Fasten, aber auch durch gesunde Ernährung. Du kannst geheilt werden. Und ein Stück möchte ich rausgreifen, das ist das Gebet. Beter sind Wundervollbringer, heißt es in einem Lied, Weltenbezwinger. Also die Welt der Krankheit, die Welt der Sorgen, die Welt der Konflikte, die Welt der Komplexe, die kann man alle bezwingen durch das Gebet. Das Gebet ist der Schlüssel. In Markus Kapitel 11, Vers 24 heißt es, darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur. Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur. Die Frage ist, wenn wir beten, glauben wir auch wirklich? Und was sollen wir glauben? Dass ihr es empfanget. So wird es auch euch zuteil werden. Also du musst ganz fest glauben, jetzt kriege ich's. Jetzt kommt's. Es ist genauso, als wenn du eine Bestellung abgibst und in 3 Tagen kommt sie. Genau das Gleiche. Dann lese ich weiter in Matthäus 21, 22. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, werdet ihr empfangen. Also von verschiedenen Seiten in den Evangelien wird also das aufgegriffen. Und Jesus hat ganz stark gelehrt, beten, glauben, nehmen. Bittet und empfangt. Klopft an und es wird euch aufgetan. Sucht und ihr werdet finden. Du hast als Beter großartige Verheißungen. Das ernsthafte Gebet vermag viel in der Bibel. Ernsthaft. Aber wann ist es ernsthaft? Überleg einmal, wann ist es ernsthaft? Das ernsthafte Gebet ist ein anhaltendes Gebet, ein konkretes Gebet, dass man bleibt, ich lass dich nicht, Gott, bis dass ich's bekomme. Das Gebet eines Bewährten oder eines Gerechten vermag viel. Dann das Gebet des Glaubens. Die Bibel spricht vom Gebet des Glaubens. Wenn jemand krank ist, der rufe die Ältesten, so wie du einen Arzt rufst und du glaubst, dass der Arzt dann da kommt, dir hilft und dir die richtige Medizin verpasst. So auch, dass der liebe Gott herabkommt und dich berührt und dich segnet und so weiter, dass das Wunder passiert. Es gibt also ein Gebet, wo du Gott würdigst, Gott lobst und preist und ihm dankst. Und das Gebet hat eine Macht. Also überleg einmal, das Gebet hat eine Macht, aber die meisten Christen lassen sich vom Teufel kleinklopfen. Die sagen, naja, was sollen wir, beim Arzt, ich habe den Doktor schon probiert und den Doktor schon probiert und so weiter. Und niemand hat mir richtig geholfen. Und jetzt, liebe Gott, vielleicht auch irgendein Geistheiler. In der Bibel heißt es, du sollst anhalten beten, die richtige Adresse haben und nicht nachlassen. Dir kann geholfen werden, das ist auch unser Generalthema für diesen Monat. Dir kann geholfen werden und dann der Einstieg ist, fang an zu beten. Fang an zu beten, solange bis es durchgebetet hast. Nicht nur, bis man sagt, ja, ich habe schon gebetet, aber durchbeten ist so, bis man die Antwort bekommt, bis man die Bestätigung bekommt von Gott. Dein Gebet ist jetzt bei Gott angekommen. Jakobus sagt einmal, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, oder weil ihr im Fleisch bittet, oder verkehrt bittet, oder die Bitten nicht von ihm sind. Es ist also auch noch, dass man so verschiedenartig so sich wünscht, ich wünsche mir. Wünschen kann ich mir auch viel, aber es ist auch der Wunsch Gottes. Stimmt das mit dem Herrn überein, mit dem Wünschen? Also die Bitten habt ihr von ihm. Gebet sollte also frei von irgendwelchen falschen Motiven sein, falschen Vorstellungen sein, aber das Gebet muss grundsätzlich heilig und rein sein. Denn nur mit reinen Lippen kannst du mit Gott reden, mit unreinen Lippen vergiss es. Das Gebet muss frei von Sünde sein, frei von Hass sein, frei von Rachsucht sein. Also Herr, vergelt ihm, zeig ihm, gib ihm und so weiter. Weißt du, solche Gebete fallen auf dich zurück und zwar 7-fach. Dann wunderst du dich nachher, woher du die Plagen alle her hast. Oder Gebete aus Neid und Eifersucht oder aus Habsucht. Herr, weißt du, der Nachbar oder die Nachbarin hat schon so ein neues Haus, neue Wohnung, neues Auto und so weiter. Ich möchte auch was Neues wieder mal haben. Also nur Habsucht. Brauchst du das wirklich? Wir sollten auch wissen, wenn wir bitten, brauche ich das und warum brauche ich das? Gebete aus Selbstgerechtigkeit. Gott, ich danke dir, dass ich so gut bin und dass ich noch besser werden kann. Es geht um unsere dass wir besser sind oder gütiger sind. Nein, Gott will, dass wir ihm wohlgefallen und vollendet werden von ihm. So, dann aus frommen Standesdünkel, Herr, zeigt, dass wir doch heiliger sind, dass wir doch gerechter sind und dass wir doch friedvoller sind. Diese ganzen Pharisäergebete hört Gott nicht. Dafür ist er taub und damit will er nichts zu tun haben. Diese ganzen Pharisäergebete, Gebete der Scheinheiligen, der Eigensüchtigen und der materialistischen Gebete oder auch politischen Gebete. Ich sagte euch, die ganzen politischen Gebete, die wir so im Kirchengebetsbuch früher hatten, Herr segne unser deutsches Volk, aber was ist mit den Franzosen oder den Russen oder den Chinesen, die wollen auch gesegnet werden. Oder die Waffen wurden gesegnet. Gott kann die Waffen nicht segnen, weder von der Nation noch der Nation. Es gibt keinen gerechten Krieg und die gerechte Sache und dergleichen. Also was die Leute manchmal früher zusammengebetet haben, da glaube ich, das geht auf keine Kuhhaut. Gebete, die Gott gar nicht gehört hat. Oder für das Wetter. Man kann fürs Wetter beten. Aber eigentlich der Einzelne, Gott reagiert immer auf den Einzelnen, nie auf die Masse. Oder höchstens, wo zwei oder drei eins werden, aber Kinder Gottes, in Jesu Namen. Und nicht unter dem Namen einer Kirche oder eines Bischofs oder Priesters. Gebete, die Gott nicht hört, sind zum Beispiel die Gebete nationaler Art, rassistischer Art, egoistischer Art, heuchlerischer Art oder Gebete des Stolzes, der Selbstgerechtigkeit. Gebete werden nur gehört, wenn ein Mensch heilig ist, Gott wohlgefällig ist, wenn er vor Gott demütig ist. Diese Gebete werden von Gott gehört, die aus dem Herzen kommen, aus der Tiefe kommen, die aus dem Zerbruch herauskommen. Gebete, die dem Reich Gottes dienen. Also trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch solches alles zufallen. Also wir beten manchmal Unsinn zusammen und wundern uns, meine Gebete werden nicht erhört. Wir beten so viel. Lieber betest du wenig und richtig, statt viel und so viel. Und erreichst doch nichts. Gebete, die Gottes Werk verherrlichen, zum Beispiel Mission oder Notleidende, aber auch die, da musst du auch speziell eine Bürde für irgendeine Not haben als Fürbitter. Fürbitter, man kann ein Fürbitter nur sein, wenn man sich damit identifizieren kann. Du, das könnte genauso mein Kind sein, der jetzt in die Grube gefallen ist. Und jetzt bete ich, Herr, lass das Kind gerettet werden. Also Gebete, die aus dem Herzen kommen, aus Liebe kommen, aus Demut kommen. Gebete, die um die Sache Gottes sich drehen. Also die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, ist die Sache, an der wir stehen. Fang an, was für Gott zu tun, für Gott zu arbeiten und dann fang an, für die Arbeit zu beten. Also für mich war, der Evangelist schrieb einfach ganz frei weg, Herr Matutis, probieren Sie 5 Minuten mal am Tag zu beten. Für mich waren schon 2 Minuten zu viel. Ich wusste gar nicht, was ich nach 2 Minuten beten sollte. Also ich habe schnell durchgebetet, Herr segne mich, Herr hilf mir, steh mir bei, beschütze mich. Und dann war ich fertig. Und habe ich gefragt, ja, wie soll ich? Dann schrieb er mir einen Satz, einen Gedanken, der saß bei mir ganz tief drin. Fangen Sie an, für Gott zu arbeiten und dann beten Sie. Dann werden Sie genug Gebetsstoff haben. Und ich habe Traktate verteilt und während ich so Traktate verteilt, habe ich für den gebetet, der jetzt das Traktat genommen hat und gelesen hat. Auch der, wo er das Traktat weggeschmissen hat. Also ich habe auch für den gebetet, lieber Gott, man hat ihm gegeben. Vielleicht bleibt was hängen, vielleicht komme ich in Erinnerung bei ihm wieder irgendwann mal. Herr, wirke du weiter, wenn er von mir nichts nimmt, dass er vielleicht von jemand anders was nimmt und von jemand anders ihm was geben kann. Weißt du, dann hat man so viel Gebetsstoff plötzlich. Wenn man für Gott arbeitet, dann für die Menschen, mit denen man in Berührung kommt, damit und dafür solltest du beten. Und da beginnt schon dieses persönliche Gebetsleben. Und plötzlich habe ich da eine halbe Stunde beten können. Und die halbe Stunde ist ihm nur vergangen, wenn man so anfängt zu beten. Fang an, Gott zu geben und dann, wenn du Gott etwas gibst, nehmen wir mal den Zehnten, dann segne den Zehnten, lass, dass es richtig eingesetzt wird, dass es effektiv wird, dass das nicht leer zurückkommt, dass es Ewigkeitsfrucht bringt. Wenn man Samen in die Erde legt, dann legt man und dann guckt man, ob es wächst, ob es begossen wird, ob es Regen kommt, vielleicht muss man ein bisschen Furche ziehen oder muss man irgendwie in Sicherheit bringen, diesen Samen schützen. Weißt du, da muss man auch den Samen beobachten, begleiten. Und wenn du etwas gesät hast oder etwas freigesetzt hast, etwas gesagt hast, dann solltest du das auch im Gebet bewegen, mit Gebet bewachen, mit Gebet bearbeiten. Das gilt also nicht nur jetzt für Krankenheilung, sondern grundsätzlich für alles. Wir sollen Gott dienen in guten und in schlechten Zeiten. Und beten nicht nur, wenn es gerade das Haus brennt und der Haussegen schief steht oder sonst noch was. Das Gebet sollte Zwiesprache zwischen mir und meinem Gott sein. Mir geht es heute ganz besonders um das Gebet der Heilung, der Gesundheit, der Wiederherstellung. Und deshalb muss ein Gebetsleben entstehen. Wir sollen permanent beten, nicht nur so Not nebenbei, so aus Not heraus, obwohl Gott auch die Notgebete hört. Aber unser Leben soll nicht dauernd aus Not bestehen. Dass wir ständig brennen, dass wir ständig untergehen und dass wir ständig Hilfe brauchen. Nein, wir sollten auch so stark sein, dass wir auf unsere eigenen Füße stehen. zum Beten. Und ich will noch einige Wahrheiten sagen, auch um das Gebet des Glaubens, um Gesundheit und so weiter. Man braucht beim Beten nicht viele Worte. Man kann ganz still sein vor dem Herrn. Sei still vor dem Herrn. Und ich will für dich streiten, heißt es im Wort Gottes. Also das stille Gebet, du musst nicht 1000 Worte sprechen und dann nochmal wiederholen und dann nochmal so durchkommen, mal von der Seite mal das Ding betrachten. Einfach stille sein und sagen, Herr, du weißt alle Dinge, ich habe dir schon alles gesagt. Ich muss dir nicht immer dich anbetteln, wir sind ja keine Bettler. Weißt du, oder vielleicht, dass du ein Opfer gibst und sagst, Herr, ich habe das losgelassen, ich habe dir ein Opfer, nicht nur gebetet, sondern Gebet und Opfer habe ich gebracht. Gebet und Opfer. Ihr habt da was gegeben und jemand unterstützt, jemand was Gutes getan und Herr, jetzt erwarte ich, dass es zu mir wieder zurückkommt. Dass du mir die Antwort, diese Reaktion schenkst. Dann Gebete aus Liebe heraus. Gebet ist also etwas, wo die Liebe aussieht. Du sollst den Herrn lieben, deinen Gott von ganzer Seele, von ganzen Kräften, von allen deinen Gemütskräften und so weiter. Ist mein Gebet wirklich ein tiefes, persönliches, inniges Reden mit Gott aus dem Herzen heraus? Oder nur, Herrgott, Allmächtiger, Jehova, Zeus, Jupiter, Re, Krishna, Allah. Das ist, dass wir irgendwie nur den Namen zitieren. Oder Jesus. Weißt du, diese Namen machen nicht. Weiß Gott, schaut aufs Herz. Gott sieht das Herz. Ist das Herz richtig? Nicht, ob du den richtigen Namen da gerade zitierst. Oder den richtigen Namen erwähnst. Dein Gebet muss also Liebe ausdrücken. Liebe zu Gott. Herr, ich liebe dich. Ich liebe dich über alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Diese Zwiesprache mit Petrus, was da war, das war das erste innige Gebet eines glaubenden Menschen, eines zerbrochenen Menschen. Herr, ich mache dir nichts vor, ich will dir gar nichts erzählen. Ich habe nichts zu erzählen. Ich weiß, ohne dich kann ich gar nichts tun. Du musst also die Voraussetzungen mitbringen für das erhörliche Gebet. Gott hört grundsätzlich jedes Gebet. Aber er will nicht nur Lippenbekenntnisse haben. Er möchte Gebet aus reinen Lippen, aus dem reinen Herzen, reinen Lippen. Und diese Gebete müssen den Thron Gottes erreichen, Gottes Arm bewegen. Herr, du siehst, wie wir geschlagen worden sind. Du siehst, wie wir bedroht worden sind. Johannes und Petrus, als sie vom Hohen Rat zurückkamen. Du siehst alles, du weißt alles. Wir müssen dir alles nichts erzählen. Und als sie so gebetet hatten, bewegt sie die Städte. Weißt du, Gott sieht, dass du geschlagen worden bist, dass du krank bist, dass du elend bist. Herr, du siehst, wie wir gelitten haben, was wir alles für dich gebracht haben, wie wir uns deiner nicht geschämt haben und deiner Worte. Und dann bewegt sie die Städte. Und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und eigentlich beim Beten sollst du erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das ist das richtige Beten. Während du jetzt für deine Gesundheit betest oder für irgendein Problem betest, du betest und sagst, Herr, du weißt alles und dann wirst du mit dem Geist erfüllt und dann plötzlich fängst du an Sprachen zu reden, da fängst du plötzlich überfließen vor Freude, jubelst und jauchst und sagst, danke Jesus, dass du mein Gebet erhört hast, obwohl du noch gar nichts hast. Das nur bestellt. Aber du weißt, es wird kommen. So, das Gebet muss einen göttlichen Zweck verfolgen. Und die Frage ist, warum willst du gesund werden überhaupt? Warum betest du um die Gesundheit? Oder um Wohlstand, um Erfolg? Du kannst jetzt alles nehmen. Also, warum bittest du, dass dir gut geht oder dass du ja glücklich bist und Wohlstand hast und all diese Dinge? Was ist der Zweck deines Gebetes? Und ich habe festgestellt, Gott hört grundsätzlich Gebete, die um sein Reich sich drehen. Um seine Sache, um seinen Willen, um sein Wort. Wenn du diese Gebete sprichst vor Gott, also Herr, es geht um dein Reich, ich brauche ein Auto oder wenigstens Fahrrad oder sonst was oder auch Rollschuh, aber nur, dass ich zu deinem Haus kommen kann und damit ich dir dienen kann, damit ich besser missionieren kann, damit ich effektiver bin. Herr, ich brauche ein Telefon oder ein Handy oder was weiß ich, nicht nur mich um zu unterhalten mit meinen Nachbarn, sondern ich brauche diese Dinge, um die gute Nachricht weiterzubringen, Menschen zuzuhören oder was das auch immer ist. Wozu brauchst du das alles? Warum soll der liebe Gott den Himmel bewegen, nur dass er dich einfach reich macht? Nein, Gott will dich nicht ausrüsten, nur dass du im Wohlstand schwelgst. Nein, er will dich ausrüsten, damit du ihm dienst. Er will dich wiederherstellen, damit du an die Front wieder gehst und kämpfst für den Herrn. Malachi Kapitel 3, Vers 18, da heißt es, ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied es ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Es ist ein Unterschied, der Gott dient und Gott nicht dient. Es ist ein Unterschied und du wirst merken, dass Gott den Unterschied selber macht zwischen den Gerechten und Ungerechten. Und du merkst hier auf Erden schon, dass derjenige, der Gott dient, ja, der übersteht alles. Jetzt gestern habe ich eine Bildzeitung gelesen oder BZ gelesen, da ist eine Nonne, die hat 111 Chemotherapien überlebt. Ich finde es, manche sterben schon bei 3. Aber die hat 111 überlebt. Warum? Sie dient Gott, sie arbeitet in der Drogenberatung oder wo auch immer diese Nonne arbeitet. Aber sie preist Gott und sagt, ich kann damit leben und Gott gebraucht mich und Gott segnet mich. Also 111 Chemotherapien. Überleg einmal, was das ist, was das heißt. Was das heißt. Derjenige, wo das mal durchgemacht hat, weiß es, was eine schon ist. Aber wenn du Gott dienst, dann kannst du 100 überleben und 100 Nöte und 100 Krisen, 100 Schwierigkeiten. Die meistest du, du kriegst es immer wieder in den Griff. Manchmal auch nicht, aber sehr oft schon, weil Gott treu ist. Denn manchmal lässt Gott auch einen zappeln und manchmal fragt man sich, lieber Gott, warum das? Damit wir was lernen aus der ganzen Geschichte und auch stärker herauskommen und dann andere wieder motivieren können. Das Gebet hat eine heilende Macht. Also grundsätzlich, wenn du mit Gott redest, das ist nie vergeblich, nie umsonst. Gott will sich mit dir unterhalten. Manchmal lässt er Dinge passieren, damit er mit dir ins Gespräch kommt. Sonst rufst du ihn nie an. Aber wenn du Hilfe brauchst, Rohrbruch, irgendeine Katastrophe oder sonst was, dann rufst du Gott viel, da holst du den Pannendienst, da holst du Gott. So, und dann bei diesem Pannendienst bleibt es nicht, sondern es wird zu einer Unterhaltung kommen. Wie ist das entstanden? Und dann kannst du erklären, dies und jenes. Gott will also deine Gebete beantworten. Aber es muss Gebet werden und zu einem Gebet werden. Und eigentlich könntest du und solltest du aus allem ein Gebet machen. Ja, wie macht man das? Zeitlang habe ich eine Erfahrung gemacht. Also habe überlegt, wie soll ich beten? Wo kriege ich die ganzen Gebetsanliegen her? Die Leute schreiben ja nicht. Oder als ich junger Pastor war, die rufen mich auch nicht an. Da habe ich die Bildzeitung genommen. Habe ich die Bildzeitung gelesen. Da eine Katastrophe, dort eine Ehescheidung, dort eine Krise, da ein Fiasko und so weiter. Und dann konnte ich für die Leute von der Bildzeitung beten. Also mein Gebetsleben habe ich über die Bildzeitung aufgebaut. Und dann plötzlich brauchte ich dann nachher keine Bildzeitung mehr. Dann habe ich schon plötzlich die Nöte so gesehen. Dann aus der Stuttgarter Zeitung die Nöte so herausgefiltert, wenn so die kleine zwischen den Zeilen. Du liest oft zwischen den Zeilen, da spürst du, der Mann braucht Hilfe, verstehst du? Der wird verleumdet, der wird durch den Kakao gezogen. Herr, schütze den Mann. Und so viele Leute, die sagen, gerade in der Zeitung, die werden so mit Schmutz beworfen. Herr, du bist ein gerechter Gott. Du weißt, ob das richtig war oder nicht richtig war. Ich lege den Mann in deine Hände. Und ich war oft verblüfft, dass Gott auch irgendwie dann den Mann rausgeholfen hat oder die Frau rausgeholfen aus der Patsche. Gott erhört Gebete. Dann habe ich später probiert, wenn ich so über die Straße ging und so die Leute beobachtet oder mal im Café saß, im Straßencafé saß und die Leute angeguckt, Herr, guck mal, die haben bestimmt Depressionen, die haben Arme, guck mal, so kreuz und quer, bunte Kleider, nicht einfarbig und so weiter, so chaotisch angezogen, die haben bestimmt nicht viel Geld. Herr, segne diese Familie oder diese Kinder oder den Mann, die Frau, du weißt alles, weißt du, und so fängst du ein Gesprächsgebetsleben. Du fängst dann mit Gott zu reden. Gott hört Gebete. Gott hört nur Menschen, die also aus Liebe beten, nicht für sich beten. Also Gott hört keine egoistischen Gebete. Grundsätzlich, hör auf mit egoistischen Gebeten. Du wirst nicht weit kommen mit deinem Ego. In Psalm 34, Vers 14 heißt es, behüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Also unehrliche, unaufrichtige Gebete werden nicht erhört. Oder Psalm 17, Vers 1, ein Gebet Davids. Herr, höre die gerechte Sache, merk auf mein Schreien, vernimm mein Gebet von meinen Lippen, damit ich nichts Falsches sage. Also wir können sogar beim Beten was Falsches sagen. Gott um Hilfe bitten, aber die Sache ist falsch, ist ungerecht. Und Gott weiß also, was da passieren sollte. Und wenn wir beten, wir sollten immer noch dazu fügen, dein Wille geschehe. Nicht, dass wir den Willen durchsetzen, sondern dein Wille geschehe. Also, Gebet hat eine heilende Macht. Zuerst mal unterstellt man sich Gott, dein Wille geschehe. Und deshalb keine trügerischen Gebete, keine falschen Gebete und keine Gebete, die außerhalb vom Willen Gottes sind. In Sprüche 8, Vers 6, da heißt es, hört, denn ich rede, was edel ist, und meine Lippen sprechen, was recht ist. Hört, hör, Herr. was recht ist. Und bete richtig und recht und so weiter. Gott wird nie einen Verleumder hören, einen Spötter oder Lästerer. Immer was recht ist, wenn du betest. Herr, ich bete jetzt für diese Sachen. Nicht, dass ich, mir ist es egal, ob der kommt oder nicht kommt, ob er bleibt oder nicht bleibt. Herr, segne den Menschen. Also selbstlose Gebete werden gesegnet, von Gott erhört. Gott hilft also Selbstlosen, den Menschen, der selbstlos ist, der also ehrlich ist und sagt also, es geht nicht um mich, es geht um dich und es geht um den Menschen. Herr, lass aus dieser Sache was Gutes rauskommen. Du kannst zu Gott reden mit allem, was du willst, aber sei bedacht, wache darüber, dass du nichts übertreibst, dass du nichts untertreibst. Das gehört auch dazu, beides, Übertreibung und Untertreibung. Dass du nichts Verkehrtes sagst, sondern sagst, Herr, das ist, was ich sehe, wie ich beurteile, aber du hast andere Maßstäbe, du gehst nach anderen Gesetzen, du richtest anders. Und dann sei aufrichtig. Sei aufrichtig in allem, was du sagst, was du bist und was du tust. Denn Gott hört keinen Lügner. Gott hört niemand, der falsches Zeugnis redet. Gott hört niemand, der also jemand was unterstellt oder wie auch immer, oder dass man Jesus ablehnt. Man hat Jesus auch falsches Zeugnis über Jesus verbreitet, und was ist bei Jesus, bei den Juden passiert? Die Juden haben keine Heilung bekommen. Weißt du, wenn du Jesus ablehnst und Jesus nicht ehrst und Jesus nicht in den Mittelpunkt stellst, dann geht der Schuss nach hinten. Aber die Samariter, die haben Gebetserhörung bekommen. Der Samariter oder die Samariterin, denen wird geholfen. Den Aufrichtigen lässt er gelingen, Sprüche 2, Vers 7. Und er beschirmt die Frommen, die Aufrichtigen. Also Beter sollen immer aufrichtig sein. Nicht nur, dass sie gerade stehen, sondern sie sollten auch aufrichtig im Geist sein und aufrichtig in der Seele sein. In Jesaja 29, Vers 15, da heißt es, weh denen, die mit ihrem Plan verborgen sein wollen vor dem Herrn und so weiter, die also doch so irgendwas so unterschlagen, verborgen bleiben wollen und mit ihrem Tod im Finstern bleiben und sprechen, wer sieht uns schon, wer kennt uns schon und so weiter. Also wenn du betest, sag Gott alles, was du weißt, was dich bewegt. Deshalb heißt es auch einmal in der Bibel, in diesem Gebet des Glaubens, ist jemand krank, der rufe die Ältesten und so weiter, und da sollen sie sogar Sünden bekennen. Die meisten Leute, die bitten nur um Gebet, aber die bekennen nicht ihre Sünden. Warum? Weil sie etwas zu verbergen haben. Würden sie nämlich Sünden bekennen und aufrichtig sein vor Gott, würde Gott sie schnell erhören. Aber da haben sie etwas noch heimlich so hin im Busch, irgendwo im Köcher. Gott erforscht die Herzen. Er kennt ja unser Herzengrund und so weiter, und er mag nicht Heuchelei. Gott mag keine Heuchelei. Gott gibt nur guten Menschen Gutes, nicht nur allen, sondern nur guten Menschen. Er lässt was seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte, aber Gutes gibt er nur den Guten. Den Guten begegnet das Gute, den Gehorsamen gibt er was. Also, du willst Gebetserhörung haben, sei Gott gehorsam. Tu das, was er sagt, was er dir ins Herz gibt. Du bringst Gott ein Opfer und du wirst plötzlich gewahrt, du, das stimmt zwischen mir und ihm nicht, zwischen mir und irgendjemand anderem nicht, dann solltest du die Dinge in Ordnung bringen. Und dann komm und bring dein Opfer und deine Gabe. Und dann wird es vor Gott angenehm sein. Die Anweisung, ist jemand krank, der bitte um Gebet. Also eigentlich der Kranke kann sowieso gar nicht beten. Da brummt der Kopf. Der ist voller Schmerzen, der ärgert sich mehr, als dass er jetzt beten und sich auf Gott konzentrieren könnte. Er braucht Unterstützung. Der Kranke muss um Gebet bitten. Wenn ich als Pastor jetzt jemanden besuche und ich weiß, Schwester sowieso, Bruder sowieso ist krank und mache einen Hausbesuch, es mag lieb und nett sein von mir, aber das Gebet wird nicht erhört, wenn ich mit ihm bete. In aller Liebe, das weiß ich. Warum? Weil es von mir war und nicht von ihm. Der Wunsch für die Heilung, der Wunsch für die Hilfe muss von dem betreffenden Menschen immer selbst kommen. Ich will, bitte betet für mich. Ich will gesund werden. Solange ich nur komme und etwas aufdränge, können wir noch zusammen beten? Ja, freilich, bist du einverstanden, wenn man zusammen betet. Aber das ist nicht alles. Nein, das muss der Wunsch von innen her kommen. Was willst du, fragt der Herr immer. Was willst du? Der Kranke muss lernen, Gott zu gehorchen. Er muss lernen, die Autorität zu achten. Also, wenn rufe die Ältesten, nicht immer Hinz und Kunz und Müller und Meier, Bruder und Schwester, ist das alles lieb und recht. Wir sollen übereinander beten, einander Kranke, auf die Kranken die Hände auflegen. Das ist mal eine Sache. Aber um das biblische Gebet, also Gott hat einen Heilungsplan in der Gemeinde, und dieser Heilungsplan in der Gemeinde ist, der rufe die Ältesten. Und da musst du schon zu den Leuten hingehen, ob dieses dir passt oder nicht, auch wenn er ein Buckliger ist. Und wenn er alter Mann oder alte Person ist und vielleicht dir nicht gefällt, aber du musst ihn holen und ihn bitten, komm, bitte beten Sie für mich oder mit mir. Und das ist sogar Glaubensprüfung. Bevor Gott dir dient, schickt er dir eine Prüfung. Bist du würdig? Nimmst du das an? Stell mal vor, jetzt, ich bin jetzt gesund und stramm und groß und okay. Aber stell mal vor, ich würde so pucklig kommen. Du würdest sagen, Pastor, du kannst für mich nicht beten. Du bist selber krank. Du brauchst selber Hilfe. Ich habe einen Bruder in Jugoslawien gehabt. Der war im Rollstuhl. Weißt du, und da gab's Leute, die haben gesagt, ja, der Bruder braucht nicht mit mir beten, der sitzt selber im Rollstuhl. Wie soll er da für mich beten? Verstehst du, Gott schaut nicht, ob du im Rollstuhl bist oder nicht im Rollstuhl bist, ob du grad bist oder jung bist oder alt bist oder stark bist oder gesund bist. Gott sagt, rufe die Ältesten. Ja, aber glauben die auch richtig? Dich darf das nicht interessieren, was der Älteste glaubt. Das ist nur Gehorsamschritt. Von dir wird Gehorsam erwartet. Der kann den größten Unsinn zusammen glauben. Und kann sogar noch in Sünde leben von mir aus. Verstehst du? Der kann Fehler machen. Aber das ist von Gott eingesetzt als Ältester und der soll gerufen werden. Sein Dienst muss in Anspruch genommen. Ich denke nur an den Propheten Eli. Der Prophet Eli, der kommt in den Tempel und sieht die Hanna, die liegt da und plärrt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann sagt er, Frau, du bist besoffen hier. Was suchst du am Altar? Und nein, deine Magd ist nicht betrunken. Also sie redet würdevoll und dann redet die Hanna mit dem Eli und der Eli, seine Söhne waren ungehorsam. Und er war blind. Er war nicht mehr so richtig im Dienst, wie er sein sollte. Aber dann sagte und der Herr sagt und jetzt geh, in einem Jahr wirst du dein Gebetserhörung haben. Du wirst einen Knaben haben. Und da ist der Samuel geboren. Gott bestätigt das Amt. Gott bestätigt das Amt, weil Gott ein Gott der Ordnung ist und nicht ein Chaos. Und deshalb, wenn Menschen von Gott was haben wollen, die müssen sich nach der Ordnung Gottes einordnen. Ob es passt oder nicht. Und manchmal testet Gott uns. Bist du bereit? Also ich habe in Heilbronn etwas ganz Gravierendes erlebt. Gerade eine Frau, und ich habe diese Geschichte schon ein paar Mal bei euch erzählt, aber ich will das nur wiederholen, weil es in diesem Thema und Text hineinpasst. Die kommt und sagt, Pastor, bete mit mir. Ich bin krank, ich ersticke, kriege keine Luft. Also sie hat also schon um ihr Leben gekämpft. Dann sage ich, und sie wohnte etwa 60 Kilometer weg von Heilbronn damals. Ja, du gehörst nicht zu meiner Gemeinde. Wer ist deine Gemeinde? Wer ist dein Pastor? Ja, ein katholischer Priester. Aber der glaubt nicht an Krankenheilung. Dann habe ich gesagt, in meiner Bibel steht nicht, ob er glaubt oder nicht glaubt. Du sollst gehorchen. Und rufe deinen Ältesten, geh zu deinem Priester, oder musst umschreiben, dass du hier bei mir Mitglied in der Gemeinde bist. Und sie ging zu ihrem Priester, und es war nachts spät, und dann, ja, wir haben Krankensalbung, aber das ist Sterbesakrament. Ja, ich sterbe, bitte, und dann hat der Priester das Sterbesakrament gespendet, und die Frau wurde noch unter dem Gebet wiederhergestellt und aufgerichtet, und am nächsten Tag ist sie gesund. Der Priester ruft mich dann an und sagt, Herr, mal tut es, wie sind, also, da kam die Frau Meier zu mir, so hieß sie, die kam zu mir, und sie hat mich draufgebracht, ich habe gar nicht gewusst, dass ich die Gabe der Krankenheilung habe. Und was hat dieser Priester gemacht? Später, der hat in seiner Hauptkirche in Marbach, dann hat er Heilungsgottesdienste veranstaltet. Leute mit Rollstühlen kamen und die saßen da und dann hat er alles so mit Öl gesalbt, sie gesegnet, den Leuten hat das Gute getan. Wie viele davon geheilt worden oder gestärkt worden sind, ist dahingestellt. Aber der hat lange Zeit also Heilungsgottesdienste offiziell in der katholischen Kirche veranstaltet. Er glaubt nicht an Heilung. Weißt du, die katholische Kirche hat alles, was man in der Urgemeinde hatte, aber das ist alles nur versteinert. Das muss wieder zum Leben erweckt werden. Wir haben alles in der Bibel, aber alles versteinert. Auch bei den Christen, auch bei den Pfingstern. Da liegt alles brach. Also ist jemand krank, der rufe die Ältesten und lasse sie mit Öl salben. Meistens ist noch in der katholischen Kirche noch eine Beichte dazu und es ist notwendig, bevor die Salbung stattfindet, noch eine Beichte. Normalerweise die Generalbeichte des Lebens. Dass du die Generalbeichte machst und dann kriegst du die Salbung und ich bin überzeugt, dann wirkt auch Gott. Gott achtet die Ämter und Gott achtet nicht da den Glauben von einem einzelnen Menschen. Gehorsam ist wichtiger als Opfer. Gehorsam ist wichtiger als Opfer. So, das Gebet des Glaubens vermag viel, wenn es aufrichtig ist, wenn es ernstlich ist. Die meisten Leute wissen gar nicht, wie man das alles so anstellt, weil sie das nicht gelehrt worden sind oder dann lehren sie etwas ab. Das ist katholisch oder das ist pfingstlerisch oder charismatisch oder was das auch immer ist. Du sollst an Gott glauben und nicht an irgendeine Religion. An Gott. Und du sollst wissen, wenn es in der Bibel drin steht, ist es von Gott. egal wer die Bibel übersetzt hat, egal wer die Bibel geschrieben hat, es ist von Gott. Und jetzt fang an, darauf hinzuarbeiten. Die Worte Gottes müssen in deinem Verstand, in deinem Herz, in deiner Seele, die müssen Widerhall finden. Und Gebet ist nichts anderes, Widerhall. Wie du gesagt hast, Herr. Wie du versprochen hast. Dein Wille geschehe. Wort Gottes bringt dich in Einklang mit Gott, mit der Schöpfung, mit dem Schöpfer. Das ist Wort Gottes. Wer nachts gut schläft, kann tagsüber gut körperlich arbeiten. Und deshalb, wer also in Gott ruht, Gebet muss aus der Ruhe herauskommen, nicht aus dem Stress. Oh Herr, bitte hilf uns ganz schnell. Das kann sein, dass du manchmal so Stoßgebete runterleierst. Aber wenn dein ganzes Leben nur aus Stoßgebeten besteht, dann gute Nacht. Gebet des Glaubens ist, dass du mit Gott wandelst, mit Gott lebst und mit Gott redest. Und ja, dann sagst du, lieber Gott, oh, da habe ich so einen Hexenschuss heute. Oh, kannst nicht mehr helfen, kannst nicht eingreifen. Und dann kannst du so wie Freund zu Freund sagen und reden. Weißt du, um richtig Gott zu erleben, musst du zuerst mal vielleicht auch richtig schlafen lernen. Die meisten Leute haben nicht schlafen gelernt. Du musst auch Meister des Schlafs werden. Dann bist du auch ein Meister des Gebets. Verstehst du mich richtig? Wer in Gott ruht, wenn Friede mit Gott meine Seele erfüllt, mir ist wohl in dem Herrn. Weißt du, deine Zellen, deine Nerven müssen zur Ruhe kommen, denn dann kann Gott auch was tun. Was macht der Arzt? Ich möchte das Vergleich Arzt und Gebet und Glaube nehmen. Was macht der Arzt? Zuerst musst du mal ein paar Tage im Krankenhaus liegen, bevor er dich operiert. Dich mal beobachten. Und mal dich begutachten, wie so dein Zustand ist, wie du dich entwickelst, was du machst und dergleichen. Und dann musst du zur Ruhe kommen. Und nachdem du zur Ruhe gekommen bist, einfach Frieden gefunden hast mit dir selbst, dann geht's dann näher an der Sache ran. Glaube und Gebet sind so wie mit Medikamente, die man so auch vom Arzt bekommt. Glaube und Gebet, du musst es einnehmen, die Medikamente. Was nützt es, wenn du dir anguckst und Nachtkästchen hast oder irgendwo versteckst? Weil da kannst du nicht gesund werden, du musst die schlucken. Und auch so, was Gott dir gibt, durch sein Wort, durch die Predigt, durch irgendeinen Impuls, durch ein Gespräch, auch ein Seelsorgegespräch, auch in der Beichte, im Sündenbekenntnis, plötzlich wird dir was groß, du solltest auch dann arbeiten und am Ball bleiben. Menschen, die glauben und Gott dienen, leben für ein höheres Ziel. Das ist also die Voraussetzung. Es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. Du musst ein anderes Ziel haben. Wenn du nur für deine Gesundheit lebst, ja, Hauptsache ist, ich werde gesund und ich werde ein langes Leben. Aber was nützt es, ich werde 100 Jahre alt und habe nur Schwierigkeiten, nur Stress, nur Ärger, nur Verlust und so weiter. Weißt du, Gott will das ganze Umfeld auch mitsegnen. Das ganze Leben soll wohl sein. Nicht nur, dass ich gesund bin. Hauptsache ich bin gesund. Es reicht nicht aus. Du musst ein Ziel haben. Ich lebe für die Ewigkeit. Ich lebe für das Reich Gottes. Ich lebe für den König aller Könige. Und ich bin von Gott begeistert. Ein Mensch, der von Gott begeistert ist, der kann sich nicht leisten, krank zu sein. Da kommt gleich, ist er ein paar Tage krank und dann sagt er, ich muss ins Haus Gottes gehen. Ich muss dem Herrn dienen. Ich muss einfach meine Arbeit tun. Dein Glaube muss also so stark sein, dass du die Krankheit überlebst. Menschen, die an Gott glauben, können leichter sich hinstellen und sagen, ich habe Rückhalt, ich habe Stabilität, ich habe Rückendeckung, also ich fürchte mich nicht. Denn die meisten Krankheiten kommen aus Angst. Aus Angst vor Versagen, aus Angst vor Fallen, aus Angst, ich komme nicht durch und so weiter, ich könnte vergessen werden. Oder wo ist jetzt die Hilfe? Menschen, die beten können, können sich Gott überlassen, Gott anvertrauen, Ruhe in Gott. Geschwister, ich habe eines gelernt, wie wichtig die Ruhe in Gott ist. Vielleicht was Verrücktes. Weißt du, die Schweizer haben da so einen Spruch, also ich war beim Schweizer mal 14 Tage, beim Pastor, bei Schweizer Gemeinde und ich habe die Schweizer kennengelernt. Ich möchte vielleicht kein Schweizer sein, aber Gott segne die Schweizer. Weißt du, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Das sind die, ich bin Schweizer. Weißt du, so die Bergleute. Also komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und so lässig, so. Aber diese Ruhe der Schweizer, verstehst du? Den Mann da, wo ich einquartiert war, den Hausvater, der konnte nichts aus der Ruhe bringen. Verstehst du? Ach, komme ich heute nicht? Ja, das wird schon werden. Also ich kann nicht Schweizerisch, aber so. Das wird schon werden. Das wird schon recht werden. Das wird schon gut werden. Also dieses ewige Tor. Gelassen sein. Aber wir haben es verlernt, gelassen zu sein, Gott die Sachen zu überlassen. Gott in Gottes Hände zu legen. Der Glaube an Gott hat auf den ganzen Menschen eine positive Wirkung. Das müssen wir bedenken. Freude und Hoffnung hat heilende Kraft. Freude und Hoffnung. Oder dass unser Denken plötzlich verändert wird. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich habe Durchblick. Das ist nicht das Ende. Gott hat das letzte Wort. Gott hat alles unter Kontrolle. Egal, was jetzt passiert. Also da kann nichts schief gehen. Wenn Menschen in Zungen beten und in Zungen reden, ist auch etwas Geheimnisvolles. Weißt du, das ist auch Sabbat für den Geist. Also wenn ich in Sprachen bete, ich bete in Zungen und mein Geist kann spazieren gehen. Mein Mund arbeitet nur. Und der Geist Gottes erforscht alle Tiefen des Herzens, prüft alles und formuliert die richtigen Worte, wie es sein sollte. Glaube und Gehirn sind hier bei Sprache so ausgeschaltet. Glaube, ich glaube, aber ja, ich nehme es an. Aber manchmal weiß ich gar nicht, was ich annehme. Aber ich überlasse es Gott. Der Geist erforscht alle Tiefen und so weiter, weiß, was ich brauche und sagt es dann Gott in den richtigen Worte. Also in Sprachen beten ist auch ein Heilmittel. Das Gebet des Glaubens. Manchmal erzählen wir Gott einen ganzen Krimi. Oh Herr, das und der Herr Doktor sowieso, Professor sowieso. Erzählen wir alles, was wir uns machen sollen. Fang an, in Sprachen zu beten. Als meine Frau am Gehirn operiert wurde, da, nachdem sie wieder zu sich kam, fragt der Arzt, wie viele Sprachen sprechen Sie, Frau Matutis? Und sagte, wie bitte? Französisch, Englisch und sowas. Sie sagt, was kann als Mensch, als was sie gelernt hat? Na, wissen Sie was? Wenn wir die Ärzte uns unterhielten, dann sagten sie in fremden Worten, irgendeiner Sprache, irgendeinen Satz, genauso, was wir auch sagten, so, immer so, pipapapatatsch, was ist das in Sprachen? Also, als Sprachengebet, also immer wieder, sie haben irgendeiner Sprache gesprochen, die wir nicht kennen, also fremde Sprache. Und ich bin überzeugt, die Operation oder egal was es ist, wir sollten in Sprachen den Mächten gebieten, den Mächten, auch den unsichtbaren Mächten dieser Welt gebieten, was los ist, was wir tun sollen, wie es weitergehen soll und so weiter. Das soll, so wie der Zahnarzt, der soll ein bisschen Blei nehmen, ein bisschen von dem Porzellan nehmen und ein bisschen da die Watte noch und so die Zahnarzthelferin. Der Heilige Geist ist der Helfer Gottes, der Helfer im Gebet. Und der Heilige Geist ist ein Gebetshelfer. Wenn du das einmal bedenkst und deshalb, wenn wir nicht in Sprachen beten, wir verpassen so viel. Und was ist, wenn ich keinen Heiligen Geist habe? Weißt du, die Leute, die da immer so falsch gelehrt wurden, ich habe keinen Heiligen Geist. Jeder Gläubige hat den Heiligen Geist. Jeder Gläubige hat den Heiligen Geist. Der muss nur den Mund aufmachen und in Sprachen reden und beten. So wie du Sündenvergebung hast, so hast du den Heiligen Geist. Du könntest auch keine Sündenvergebung ohne den Heiligen Geist haben. Also es geht sowas nicht. Aber das Beten in Sprachen ist ganz arg wichtig, weißt du, dann werden deine geistigen Probleme, Bedürfnisse angesprochen, deine seelischen Probleme angesprochen und auch natürlich deine körperlichen Probleme. Also der Geist erforscht alle Tiefen, das Sichtbare und das Unsichtbare. Die meisten Erkrankungen sind letztendlich doch psychosomatisch. Also Magengeschwüre sind psychosomatisch oder andere Leiden, welcher Art auch immer, sind psychosomatisch. Und gerade die Seele braucht Heilung. Und es ist interessant, welche Kranken hat Jesus geheilt? Jesus hat nur einen einzigen Unfall mal geheilt. Das ist der Unfall da bei der Verhaftung Jesu, wo er das Ohr angeklebt hat. Das ist die einzige körperliche Heilung. Alles andere waren psychosomatischen Heilungen. Deshalb, deine Psyche braucht Heilung. Und dann, wenn deine Psyche gesund ist, deine Psyche hergestellt ist, dann wird auch der Körper wiederhergestellt. Also, die ganzen Heilungen der Bibel, des Neuen Testaments, sind psychosomatische Heilungen. Man kann mir nicht andere Heilungen beweisen. Das hängt manchmal mit Dämonen zusammen. Andere hingen irgendwelche andere Dinge durch Beleidigung, durch Krankheit, durch Verletzung, durch Ablehnung. Aussätzige waren nur aussätzig, weil sie abgelehnt wurden. Und als Jesus sagte, zeigt euch den Priester, und als sie das gehorchten und so weiter, wurden sie rein. Je mehr sie Gott gehorchten, desto reiner wurden sie. Oder Lahmheit. Lahmheit ist, dass irgendwas, ein Glied, ein Teil im Körper nicht mitmacht oder nicht mitmachen will. Weißt du, was ich nicht will? Das mache ich auch nicht. Und viele, viele Krankheiten kommen nur aus Sturheit. Man kann sich gewöhnen, ich will dich nicht hören, und dann höre ich dich nicht. Ich will dich nicht sehen, und dann sehe ich dich nicht. Weißt du, und am Schluss merke ich gar nicht, dass du da bist. So, also der Wille hat so viel mit Heilung zu tun, geistlich. Deshalb, der Mensch muss behandelt werden, nicht die Krankheit. Der Mensch selbst ist das große Problem. Andere sind ausgelaugt, überfordert, kämpfen mit allen möglichen Ängsten und mit irgendwelchen Verlusten innen drin. Weißt du, wenn wir nicht aufpassen, nicht wachsam sind, wir verlieren alles. Deshalb halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Viele Menschen sind nur Abfalleimer, die schlucken alles und die verbreiten miese Stimmung. Das ist wieder die andere Seite. Verstehst du, wenn du nur immer Dreck schluckst und immer nur einfach Unsinn konsumierst, immer nur die Welt und Sünde konsumierst, wundere dich nicht, dass du dann verstimmt bist innen drin. Und deshalb, psychosomatisch Leiden haben so viel mit inneren Verfassung, inneren Verstimmung zu. Und wenn du in Gott ausgeglichen bist, so in Harmonie, da brauchst du keinen Haschisch und da brauchst du keine Medikamente. Die sind alles nur Hilfsmittel, nur Krücken. Du stehst dann also vor Gott und sagst: Gott, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. In dir bin ich stark, in dir bin ich reich, in dir bin ich gesegnet. Die meisten Leiden sind psychosomatisch, ausgelöst durch die Seele, ausgelöst durch innere Verletzungen, ausgelöst durch irgendwelche Fehlverhalten. Und wenn wir das richtig im Griff bekommen: Herr, ich freue mich an der Natur, ich freue mich an der Schönheit, an den Birken, und dann wundert man sich, plötzlich ist keine Birkenallergie mehr da. Man wundert sich. Oder eine Gräser, plötzlich hat man keine Grasallergie. Aber weißt du, da habe ich Angst schon. Weißt du, wenn schon alles blüht, da kriege ich meine Allergie oder meine Leidenszeit beginnt. Manche warten regelrecht, dass ihre Leidenszeit beginnt. Aber wenn du aufhörst, auf die Leidenszeit zu warten, sondern sagst: Gott, oh, wie schön hast du die Welt geschaffen. Wem Gott will rechte Gunst erweisen, dann schickt er in die weite Welt. Psychosomatische Kranken sind heute so weit verbreitet. Fast 3/4 der Bevölkerung leiden an Kopfschmerzen und wundern sich woher, über Migräne und vielem anderen mehr. Warum? Weil die Menschen sich so mit sich selbst beschäftigt sind, nur um sich selber drehen und nur mit sich selbst. Denk was anders. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes schon getan hat. Nicht nur tun wird, schon getan hat. Preise ihn. Und du wirst dich wundern, was dann passiert, wenn du Gott preist. Grundsätzlich alle Art von Schmerzen, ohne körperlichen Befund und so weiter. Ohne irgendwelche, dass du also was wirklich tatsächlich was hast. Geschwür oder dergleichen. Also ohne Befunde. Wenn also Körperleiden, Schmerzen, also die aus dem heiteren Himmel kommen, die kannst du auch aus dem heiteren Himmel vertreiben wieder. Also, es sei denn, es sind konkrete Schmerzen, konkrete Geschwüre oder konkrete Tumore oder konkrete Sachen, was du greifbar ist, aber so aus dem heiteren Himmel. Und deshalb, aus dem heiteren Himmel kannst du gesund werden, indem du Gott lobst und den Himmel erheiterst, erfreust. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das ist unser Stärkungsmittel. Unser Körper widerspiegelt unser inneres Wesen, das, was wir drin sind, unsere innere Haltung. Und das ist Gebet des Glaubens. Wenn du betest, dann find heraus, wie ist meine innere Verfassung? Bin ich mies? Ein miese Peter? Miese Liese? Wie ist die Verfassung? Also, wie fühle ich mich? Und so wie du fühlst, so lebst du auch nachher. Also, deshalb, das Wichtigste ist, zuerst einmal, bevor die Kopfschmerzen weggehen, bevor die Bauchschmerzen weggehen und die ganzen Schmerzen, die also nur Phantomschmerzen sind, bevor das alles verschwindet aus deinem Körper, preise den Herrn, erhebe den Herrn, denn in seine Wunden sind wir geheilt. Und das sind all diese psychosomatischen Leiden oder Wetterfühligkeit. Normalerweise hast du keine Zahnschmerzen, aber wenn das Wetter umschwenkt, dann kommen sie alle. Oft gehen Leiden, die wir haben, so unbewusst irgendwie vor sich, aber das sind alles verborgene seelische Konflikte, die nicht bewältigt worden sind, und so weiter, dass wir sie nicht richtig verarbeitet haben, nicht richtig verdaut haben, manche Sachen. Und da steckt so vieles Unverarbeitete. Bevor du betest, solltest du zuerst mal in der Gegenwart Gottes sein, dich durchleuchten lassen vom Herrn, ob da noch irgendetwas Unverarbeitetes in deinem Leben ist, Unvergebenes in deinem Leben ist, Unversöhntes in deinem Leben ist oder was nicht vergessen worden ist. Weißt du, du denkst, es ist alles vorbei, aber da steckt doch immer noch das im Hinterkopf irgendwie. Eine Sache von früher, was da passiert ist. Psychosomatische Krankheiten können also ganz schlimme Leiden hervorrufen, auch Tumore, Ungeschwüre, ohne weiteres. Vielleicht eine alte Vergewaltigung, die du da gar nicht aufgearbeitet hast und denkst, nein, also das, was da passierte, ich kann keinen Mann lieben. Ich habe Leute, die hier in der Gemeinde kommen. Ich kann keinen Mann berühren, kein Mann darf mich berühren. Oder umgekehrt, das kann auch bei Frauen sein, all dergleichen. Oder Leute, die Kriegsopfer wurden oder gemobbt wurden oder enttäuscht wurden irgendwo in der Liebe oder in Finanzen. Ich traue niemand mehr über den Weg. Dieses Misstrauen macht einen krank, macht einen kaputt, verursacht Schmerzen, verstärkt die Leiden in einem Menschen. Selbst junge Menschen haben psychosomatische Leiden aus verschiedenen Gründen. Wenn ich dann höre, Magersucht oder Essstörungen, welcher Art auch immer, auch junge Leute, also die noch gar nicht richtig das Leben gelebt haben, leiden schon unter diesen Dingen, weil da irgendwo Verletzungen drin sind, aus dem Elternhaus, Beziehung Vater, Kind, meistens, also die Sünden der Väter, das sind die Sünden der Väter, nicht Okkultismus, vergiss den ganzen Schmarrn, die Sünden der Lieblosigkeit, der Unachtsamkeit, diese Sünden sind es, die einen verfolgen, krank und kaputt machen, oder eine Langzeitarbeitslosigkeit kann auch einen kaputt machen, oder viele fürchten sich, haben Angst und bauen eine Mauer um sich aus Angst. Weißt du, damit mir ja nichts zustößt, damit mir ja nichts passiert. Manche Leute sind überversichert, weil sie so viel Angst haben. Von Dingen auch, die in ihrem Leben so zugestoßen sind. Und es ist so wichtig, dass Körper, Seele und Geist eine Harmonie haben. Und Jesus sagt, wo zwei oder drei eins werden. Es meint nicht zuerst mal in erster Linie drei Geschwister, sondern wo Seele, Geist und Leib eins werden und dann bitten, dann wird's passieren. Und solange dein Körper nicht eins ist mit der Seele und die Seele nicht eins mit dem Geist ist oder mit dem Körper, kannst du schreien, so viel du willst. Es wird nichts passieren. Seele, Geist und Leib müssen zuerst mal eins werden. Und solange du diese Harmonie nicht hast, lass es bleiben. Lass es bleiben, geh lieber zum Arzt. Und so weiter und mach, was du willst, aber Gott kann dir nicht helfen. Ihm sind die Hände gebunden. Gott hört nur das einmütige Gebet. Wenn wir einmütig vor Gott treten, wenn die Seele, Geist und Leib vor dem Herrn steht und sagt, Herr, hier bin ich. Komplett, so wie du mich geschaffen hast, so wie du mich gewollt hast. Die Welt im Kleinen, das ist Seele, Geist und Leib. Ich bin jetzt vor dir. Der Mensch ist nicht nur Stoff und Materie, sondern er ist Geist und Seele. Der Mensch hat andere Bedürfnisse als nur Essen und Trinken. Sondern was ist diese wichtigen Bedürfnisse? Friede und Freude im Heiligen Geist. Wenn du nicht Friede und Freude im Heiligen Geist hast, dann nützt dir das beste Medikament nicht. Also, ein Stichwort aus dem Griechischen, Therapie. Das kommt in der Medizin immer wieder zur Sprache und jetzt machen wir eine Therapie, welche Therapie auch immer ist, ob Lichttherapie, Sonnentherapie oder Chemotherapie oder Strahlungstherapie, welche Therapie auch immer. Therapie, das Wort Therapie. Aber ich möchte dir Therapie des Heiligen Geistes heute mal empfehlen. Therapie ist Heilung durch Anbetung. Verstehst du, der Heilige Geist soll dich in die Anbetung nehmen. Der Heilige Geist soll dich vor dem Thron Gottes bringen. Der Heilige Geist soll dich in die Herrlichkeit Gottes bringen. Und in der Herrlichkeit Gottes, du wirst plötzlich verklärt. Dein Körper wird durchleuchtet. Du strahlst wie ein Engel. Und plötzlich hast du ein ganz anderes Wesen, ganz andere Natur. Und plötzlich gesundest du mehr und mehr. Die meisten Leute, die sind so materialisiert, so irdisch, so gebunden an Zeit und Raum. Und es kann nicht anders werden. Nein, lass dich verklären in der Herrlichkeit Gottes. Versetzt an himmlische Örter. Und dort, wenn du an himmlische Orte mal ankommst, dann kommst du nicht mit Fleisch und Blut. Paulus sagt, ich war entrückt bis in den dritten Himmel. Und genau das ist es, was du brauchst, um Gebet des Glaubens, das den Kranken heilt. Du musst entrückt werden bis in den dritten Himmel. Und weißt du, wo der ist? Es ist nicht der Lufthimmel, es ist nicht der Weltraum, es ist, wo der Thron Gottes ist. Das ist der dritte Himmel. Und dorthin musst du hinkommen, bis in den dritten Himmel, und ich sage unaussprechliche Dinge. Weißt du, und was siehst du dort in dieser Gegenwart Gottes, wenn du versetzt bist an himmlische Orte? Du siehst einen kompletten, perfekten Johannes Matthäus. Verstehst du, wie der sieht? Also, bin vielleicht noch einen Meter größer, noch etwas stabiler, kerngesund, hab alles, was, ich meine, ich habe alle Organe noch, selbst Blinddarm habe ich noch. und Mandeln. Aber vollkommen, du siehst dich in der Gegenwart Gottes, wie du wirklich von Gott gewollt und vor Grundlegung der Welt festgelegt wurdest, dein Original, denkst du, Mann, und was ist aus mir geworden hier auf dieser Erde? Plötzlich hast du ein ganz anderes Bild von dir, eine ganz andere Identität. Und deshalb ist es versetzt an himmlische Orte. Solange du hier im Keller betest oder auf dem Dachboden betest oder in der Gemeinde betest, bist du noch nicht versetzt an himmlische Orte. Nur der Heilige Geist kann dich dorthin bringen. Und liebe Schwester, dann hast du beide Arme. Ich sag dir, du wirst da, was du mit den beiden Armen machen willst. Verstehst du? Du wirst dich sehen vollkommen, mit beiden Armen. Und ich sag dir, die zweite Hand noch wird schöner sein als die andere. Sie wird edler, vollkommener sein. Warum? Wir werden alles wieder zurückersetzt bekommen. Die Jahre, die Heuschrecken gefressen haben, die werden uns zurückgegeben. Also, du musst versetzt werden an himmlische Orte und dann betest und sagst, Gott, ich danke dir. Kannst mir Hände und Füße wegnehmen. Ich weiß, ich bin vollendet im Himmel, bin vollendet in der Herrlichkeit. Und dann wirst du dich nicht jammern, oh, mir fehlt der Finger. Oder mir fehlt das. Weißt du, dir wird alles ersetzt werden. Wenn Jesus schon hier auf dieser Erde dem Malchus das Ohr anklebte und ansetzte, verstehst du, also der wird nach Hause gegangen sein und sagt, Frau, du wirst nicht glauben, zieh mal, das Ohr war mal weg. Das lag auf dem Boden. Der Meister hat es angeklebt. Und dieser Malchus, das weiß man aus seinen Namen, normalerweise, wenn Leute nicht gläubig werden in der Bibel, deren Namen verschwinden. Es war einer. Aber hier, da sein Name steht in der Bibel, der wird später in der Gemeinde gewesen sein. Und er war bestimmt der Ohrenprediger. Er hat gesagt, Leute, guck mal, dieses Ohr war abgehauen. Und der Herr hat das Ohr wieder angeheilt. Und es war dann, weil der Herr da war. Der wird auf Zeugnis gegeben haben. Der wird immer überall, wo war, dieses Ohr. Das hat Gott ein Wunder an diesem Ohr getan. Aber wenn der Herr das schon hier auf Erden tun konnte, Knochen zu Knochen, Bein zu Bein, Fleisch zu Fleisch, so beim Propheten Hesekiel, alles kommt zusammen. Das wird im Himmel erst recht. Aber du musst dein Original gesehen haben. Und das kannst du kannst nur erhörlich beten, wenn du das Original kennst. Das Prototyp kennst. Wenn du das Ganze siehst, den Überblick hast, dann kannst du ganz konkret beten und kannst sagen, danke Herr, es wird alles gut werden. Aber solange du das nicht weißt, naja. Du kannst durch das Gebet des Glaubens gesund werden. Erst wenn du mit Gott in Verbindung kommst, wenn du deine Identität findest, das Original gesehen hast, weißt, was Gott alles für dich vorbereitet hat, was Gott alles dir zur Verfügung gestellt hat und was auf dich wartet. Wir brauchen diese außersinnliche Wahrnehmung für die geistlichen Dinge. Den meisten wird nur gesagt, bitte schreib auf, was fehlt dir. Nein, das muss dir gezeigt werden, was dir fehlt. Dir fehlt vielleicht noch mehr als nur ein Arm oder nur ein Ohr oder nur ein Finger. Oder nur ein Nerv. Weißt du, und dann kannst du ganz konkret auf die Sache zugehen. Herr, und du wirst mir über Bitten und Verstehen schenken. Nicht nur die Hand, sondern die Hand voller Ringe. Und Armbänder. Und Armspangen und was weiß ich. Da stehst du eines Tages so vor dem Herrn. Und nicht mit leeren Händen, sondern mit vollen Händen. Du sollst im Glauben deinen Idealzustand erkennen und erblicken. Und dann wirst du plötzlich Lebensfreude haben, Glaubensfreude haben. Da wirst du mit Begeisterung beten, wenn du gesehen hast, du, mein Portemonnaie ist voll. Mein Sparbuch, im Himmel gibt es kein Sparbuch, aber weißt du, mein Reichtümer, die Fülle der Wohlstand. Da, weißt du, ich wohne in einem Haus, wo voller Weintrauben ist und Feigen und Datteln und so weiter. Jeder sitzt unter seinem eigenen Baum. Herrlich. Ein Garten. Oder ganze Plantage, ganzen Park für den Kinder Gottes. Die Kinder Gottes kriegen nicht ein Gärtlein oder Gärtchen oder sonst was. Die bekommen ganzen Park, so wie die Königskinder. Und den Gärten noch dazu. Und die gehen nur spazieren und bewundern und staunen und sagen, das alles hat mein Vater mir gegeben. Durch Jesu Wunden sind wir bereits geheilt. Also, aber das musst du sehen. In seine Wunden, Prophet Jesaja, Kapitel 53 sagt, in seinen Wunden sind wir geheilt. Das ist eine uralte Geschichte, eine uralte Wahrheit. Und dann erfüllt sich das, als Jesus auf Golgatha ist und stirbt und sein Leben lässt. Also diese Heilung, in seine Wunden sind wir geheilt. Und dann predigt Petrus, durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist eine Sache, wir sind nicht, ich werde noch geheilt werden. Nein, ich bin schon lang, vor 2500 Jahren, wusste schon der Prophet Jesaja, die Heilung ist perfekt. Vor 2000 Jahren hat Jesus auf Golgatha ausgerufen, es ist vollbracht, deine Heilung ist perfekt. Und dann siehst du das alles. Wer Jesus im Glauben erblickt, dieses Wunder im Glauben erblickt, der wird heil. Er hat sein Blut vergossen und er hat alle Schmerzen auf sich genommen. Gott heilt nicht nur, sondern Gott richtet auch wieder auf. Oder Jesus richtet wieder auf, stellt wieder her. Alles wird vollkommen sein. Und die Gesundung ist ein Prozess. Die Heilung ist ein Prozess. Es geht stückweise. Weißt du, aus diesem Dreck, diesem Erdenkloß, diesem Lehmkloß, Mensch, was ich und du bist und so weiter, aus dem soll Geist und Leben werden. Soll was Übernatürliches werden. Weißt du, das Materielle soll sich vergeistlichen, soll sich verklären, soll herrlich werden. Und deshalb machen wir die verschiedenen Krankheiten durch, verschiedene Anfechtungen durch, verschiedene Stürme durch, verschiedene Probleme durch, damit wir uns immer mehr und mehr verklären, verherrlichen. Er trug unsere Schwachheiten, lud auf sich unsere Krankheiten, unsere Flüche und so weiter. Und unsere Sorgen, unseren Kummer. Und durch Jesus werden wir reiner und vollkommener und verklärter und Gott wohlgefälliger. Unsere Gesundheit ist in Jesus vollkommen dosiert enthalten. So, guck mal, wie diese Zucchini ist. Da ist alles drin. Vitamine, Spurenelemente, Wasser. Alles Mögliche ist da. Verstehst? Das muss nur jetzt kochen und essen und genießen. Das ist ja, das ist alles enthalten. Und so ist Jesus. Jesus ist in diesem Angebot Gottes enthalten. Da ist alles drin. Alles, was ihr braucht, alles, was euch fehlt, alles ist in seinem Namen. Du musst nur diesen Namen aussprechen. Und schon hast du ein Bild vom ganzen Gottesangebot, vom Gottesheil. Deshalb, wenn dir etwas fehlt, rufe den Herrn an. Und der Heil ist im Namen Jesus. Unsere Gesundheit ist in Jesus dosiert. Wir müssen also nur Jesus einnehmen, so wie man Penicillin einnimmt oder sonst was einnimmt. Du musst einnehmen. Nicht nur angucken und nicht nur wissen, wie man das buchstabiert und wie es heißt, einnehmen. Die meisten Leute haben das noch nie aufgenommen. In meiner Bibel heißt es in Johannes Evangelium 1, wie viele ihn aufnahmen. Wie viele ihn aufnahmen, Jesus aufnahmen, nicht Israel und nicht irgendwelche Gottesworte, nein, Jesus, Jesus ist das Wort Gottes. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Wenn du Jesus aufnimmst, wirst du plötzlich Kind Gottes. Kannst du es vorstellen? Plötzlich bist du einer von Gott, ein Ableger Gottes. Und jetzt kriegst du die Jesus-Therapie. Nicht die Chemotherapie oder irgendwelche Naturtherapie, nein, plötzlich seine Wunden fangen an, bei dir Heilung zu bringen, Leben zu bringen. Jesus ist diese heilsame oder heilmachende Gnade Gottes. Er ist der was alles anzieht jetzt, was alles nötig ist. Wer Jesus hat, hat wie ein Magnet in sich. Du ziehst alles, was der Himmel hat, einfach an. Kommt einfach automatisch. Ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Etwas Neues bahnt sich an, ein Neues ist im Werden. Deshalb, Jesus in dir ist dein Reichtum. Und dann kannst du mit anderen Leuten gehen. Dann gehst du durch Berlin spazieren und dann sagst du, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Und was hat er gehabt? Hat er Geld gehabt? Hat er Gold gehabt? Hat er Silber gehabt? Er hat Jesus gehabt. Und dann hat er nur, im Namen Jesu, steh mal auf. Verstehst du? Aber Jesus muss in dir sein. Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, was hast du? Und das kriegst du, wenn du viel Gemeinschaft mit Gott hast. Wenn du betest und dich für Jesus öffnest, nicht nur Jesus aufnimmst. Ja, für Freitag ein Thema, ich lade euch Freitag auch in Gottesdienst ein und Samstag auch und Sonntag auch, aber für Freitag habe ich ein Thema. Weißt du, du kannst Jesus zu Gast haben. Simon, der Aussätzige, ein Pharisäer, der hat Jesus eingeladen, der hat Jesus Essen gegeben sogar, aber der hat Jesus gar nicht richtig aufgenommen, weißt, der war Gast bei ihm, aber hat nicht einmal Wasser gegeben, um ihm, dass er Füße gewaschen werden. Da muss diese Frau kommen und ihm die Füße mit Öl salben, und so weiter. Und, weißt du, viele Leute sind fromm, aber in ihrem Haus ist der Teufel zu Hause. Und die Magdalena, die Füße salbte von Jesus, dann kam der Teufel, der im Haus beim Simon, dem Pharisäer, dem Aussätzigen war, kam zum Judas. Und Judas wurde erfüllt vom Satan. Während der Salbung. Also, aber das war alles in dem Haus. Und Jesus hat den Aussätzigen Simon nicht geheilt, obwohl er Hunderte oder Tausende von Aussätzigen heilte damals. 10 sogar auf einen Schlag. Aber den hat er nicht geheilt, obwohl er eingeladen war. Vielleicht wollte der Simon, dass Jesus Heilung bringt, dass er von seinem Aussatz rauskommt. Aber hat Jesus nicht wirklich aufgenommen. Und deshalb christliche Häuser oder Christenmenschen überhaupt, weißt du, die tun so fromm, ich bin Christ. Aber die haben Jesus lange nicht aufgenommen. Jesus nicht in ihrem Herzen drin. Die sind nur religiös. Die Simon der Pharisäer, er war aussätzig. Ich frage mich manchmal, wie ist das möglich, dass der Pharisäer sein konnte? Eigentlich theoretisch kann er gar kein Pharisäer sein, weil er schon aussätzig ist. Der muss irgendwo in einem Loch hausen. Aber nein, er ist Simon der Pharisäer, reich, er kann sich das leisten. Und nimmt Jesus auf, und aber für Jesus hat er nicht viel übrig. Ah, dieser Jesus Nazarener, aber was will er denn? Also du musst auch ein Herz für Jesus haben. Und eine Liebe für Jesus. Wenigstens Wasser für seine Füße. Und du hast mir kein Wasser gegeben, aber diese hier. Aber du siehst, was passiert. Dieser Aussatz geht weiter. Und Judas Ischariot wird besessen im Haus von Simon, den Aussätzigen. Denk nur darüber nach. In keinem anderen Namen ist Heil und kein anderer Name ist den Menschen gegeben, um gesund zu werden. Also diese ganzen psychosomatischen Leiden und so weiter werden beseitigt, sobald Jesus in dein Leben hineinkommt und du Jesus Raum gibst. Und die Maria Magdalena, diese Frau, die Jesu Füße salbte, die war nicht eingeladen. Aber die hat was erlebt und Jesus sagt, überall auf der Welt, wo das Evangelium gepredigt wird, wird auch von dieser Frau erzählt. Sie tat, was sie konnte. Gott sieht das Herz an. Der Himmel reagiert nur auf Jesus. Wie stehst du zu Jesus? Wie verhältst du dich zu Jesus? Auch beim Beten. Das Gebet des Glaubens ist es, wie stehst du zu Jesus? Wie stehst du zu Jesus? Das ist der Impuls, denn was Gott aktiviert, was Gott in Bewegung bringt und so weiter, was den Himmel bewegt, was die Wände bewegt, was die Städte bewegt, der Name Jesus. Fange an, im Namen Jesus zu beten und einfach, Jesus, es geht um dich, ich will gesund werden, nur wegen dir, damit ich ein besseres Zeugnis bin, damit ich dir besser dienen kann, damit ich dir besser loben kann, damit ich noch mehr für dich geben kann und damit noch dich überall bekennen kann. Aber sei vorsichtig, was du tust. Wenn du Gott ein Gelübde sagst und abgibst, Herr, wenn du mich heilst, werde ich mit einem Transparent durch Berlin laufen. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Verstehst? Und dann wirst du gesund werden. Und dann sagt der Herr, und wie sieht's jetzt aus? Läufst du jetzt mit diesem Plakat? Wo ist das Plakat? Ich sehe dich lang und weit nicht. Wo steckst du? Verstehst? Bezahl dem Herrn dein Gelübde oder mach gar kein Gelübde besser. Verstehst du? Aber wir machen immer, Herr, wenn du mich heilst, ich werde jeden Sonntag in die Gemeinde gehen oder jeden Wochentags, wo wenn die Versammlung statt, verstehst du? Und dann ist jetzt Urlaubszeit, jetzt ist schönes Wetter, jetzt muss man im Garten haben, jetzt kommt Tante sowieso oder Onkel sowieso zu besuchen schon und schon hat alles vergessen. Weißt du, der Teufel weiß, wer dich von deinem Gelübde, von deinen Festlegungen abbringt. Und die meisten Leute sind krank und Gott hört sie nicht, weil sie sich auf etwas festgelegt haben, und nicht erfüllt haben. Wenn du mich heilst, wenn du mich befreist, wenn du mich segnest. Er tut es. Aber wo bist du? Und dann holt er es wieder zurück. Und es wird nachher 7-mal schlimmer wie vorher. Ich gebe das schriftlich. Wenn du dein Gelübde nicht erfüllst. Deshalb heißt, bezahle dem Herrn dein Gelübde. Und warum Gott vielleicht jetzt dein Gebet nicht erhört, heute gerade jetzt, weil du dein Gelübde von gestern noch nicht erfüllt hast. Und vorgestern. Wie viel unerfüllte Gelübde hast du in deinem Leben? Deshalb red nicht so viel fromm. Und Herr, oh, ich werde durch die ganze Welt gehen, ich werde überall deinen Namen verkündigen. Und du gehst nicht einmal vor der Haustür. Verstehst du? Selbst da bist du schon schwerfällig. Und Gott achtet darauf, Gott nimmt dich beim Wort. Du willst, dass Gott zu seinem Wort steht, steh bitte auch zu deinem Wort. Gott wirkt über Bitten unverstehen, heißt es. Weißt du, wenn Gott dein Gebet erhören soll, schreib Gott nicht vor, wie er das machen soll. Sondern mach du, wie du es willst. Es ist dein Weg, deine Methode. Verwende deine Prinzipien, deine Grundsätze. Darum sei mutig. Fange an, Schritt für Schritt im Namen Jesu zu gehen. Komme ich um, so komme ich um. Ob jetzt Öl verwendet wird oder Medikamente verwendet werden oder was Tees oder Salben verwendet werden. Weißt du, die Leute sind manchmal so komisch. Oder Tabletten. Nimm die Tabletten, heb sie vor dem Herrn und sag, Vater, ich danke dir für diese Tabletten. Danke für die Weisheit, die Ärzte haben. Danke, Herr, für das. Sagt. Und dann, und Wasser und ist weg. Verstehst? Nein, was mit Danksagung empfangen wird. Weißt du, Gott testet manchmal. Ja, wer möchte schon operiert werden? Keiner von uns. Aber manchmal bleibt nichts anderes übrig. So, Herr, ich danke dir für die Medikamente. Versuch Gott zu danken. Für die Vitamine. Auch wenn da nichts drin ist. Danke. Ich sag dir, selbst wenn es nichts drin ist, durch die Gnade Gottes kommt was rein. Ich übertreibe es nicht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da steckt was drin. Alles, was mit Danksagung empfangen wird, wird gesegnet. Ich habe nicht geglaubt, aber man kann sogar Wasser beobachten, wenn Wasser in die Hand genommen wird, ob von einem Sünder oder Atheisten, Gottlosen oder Spötter oder stressigen Menschen, wenn ein ruhiger, gelassener Mensch Glas Wasser in die Hand nimmt, die Kristalle sind ganz anders. Die Kristalle, Wasserkristalle sind, selbst das Wasser reagiert ganz anders, ob jetzt ein Sünder das in der Hand nimmt oder ein Gottloser in der Hand nimmt. Und wenn ein Gottesfürchtiger etwas in die Hand nimmt und segnet, was glaubst du, was du dabei bekommst, was dabei rauskommt? Obwohl es das Gleiche ist, aber es ist gesegnet. Und es ist ein Unterschied, was man nicht erklären kann und auch braucht. Und du musst die Sachen nicht erklären. Aber das Wasser ist verdaulich, bekömmlich, genießbar und was auch immer. Das Gebet des Glaubens. Weißt du, Jesus passt in kein weltliches, kein wissenschaftliches Schema. Er ist größer als alles. Und was du in deinen Händen nimmst und segnest, deine Krücke segnest, dann wirst du viel schneller laufen nachher. Deine Schuhe segnest, auch wenn sie drücken. Nein, ich habe schon Dinge erlebt, Menschen, die naiv waren. Gott segnet die Einfältigen, nicht die Klugen. Gott segnet die Einfältigen, wenn du demütig bist und sagst, Herr, ich habe nur dieses ein Paar. Und du segnest. Ich habe mal Rumänen gehabt, weißt du, da sehe ich die Knie am Altar und die Schuhe sind durchgelaufen. Und ich sage, lieber Gott, guck mal, diese armen Rumänen. Und die danken Gott und die, oder Russen waren es. Und die danken Gott und preisen Gott am Altar. Und die gucken nicht auf die Schuhe. Und draußen hat es geregnet. Und ich bin überzeugt, ich hätte nasse Füße schon gehabt. Aber die haben nicht auf ihre Füße geschaut, sondern auf die Gegenwart Gottes. Und als wir fertig waren, bin ich zum Deichmann gegangen und habe gefragt, ob die ein paar Schuhe haben. Und der Deichmann war so großzügig und hat uns so versorgt mit Schuhen, dass die sogar noch ein paar Schuhe noch zusätzlich mit nach Hause nehmen konnten. Aber zuerst mal, verstehst du, die haben nicht für Schuhe gebeten, sondern Gott gedankt, dass sie hier unter Dach und Fach sind, dass sie hier eine Gemeinde gefunden haben. Die haben sich für die Gemeinde gedankt, diese Geschwister, und die haben sich auch eingebracht in diese Gemeinde später. Die haben die ganze Kirche mir nachher geweißelt und gestrichen und gedient und so weiter. Aber zuerst, die haben sich nicht gekümmert um die Schuhe. Die Schuhe waren zweitrangig. Geschwister, Gesundheit und die Dinge, die uns beschäftigen, müssen uns zweitrangig werden. Zuerst mal der Herr. Und dann kriegt der Pastor plötzlich eine Eingebung, der sieht und sagt noch, das kann doch nicht möglich sein. Mit diesen Schuhen dürfen Sie nicht mehr zurückgehen. Mit diesen Schuhen dürfen Sie da nicht bei uns bleiben. Weißt du, dann, während du betest und Gott preist, kriegt jemand einen Auftrag von Gott. Steck ihm 20 Euro in die Tasche. Verstehst? Plötzlich kriegt jemand einen Impuls. Und das ist Geistesleitung. Weißt du, der Geist will zusammenarbeiten. In einer Gemeinschaft will der Geist mit allen anderen zusammenarbeiten. Du betest und du preist Gott, du bist so happy im Herrn. Und der Herr beauftragt jemand anders, das und das zu tun, den anderen jedes zu tun. Wir müssen geführt werden, nicht nur konsumieren. Gebet ist nicht konsumieren. Gebet ist sich hingeben Gott, Gott zur Verfügung stellen, so wie eine Blume aufzugeben. Bei mir zu Hause auf dem Balkon, da hat der Vogel was gefressen und hat ein Korn ausgespuckt, eine Sonnenblume, und ist aufgegangen. Und wir haben dann Balkon die Tage gemacht und da waren Läuse. Die Sonnenblume war voller Läuse. So, und dann hat Silvia mir gesagt, also wir nehmen jetzt Spray und sprühen das und haben gesprüht und die Sonnenblume behandelt. Und ich dachte zuerst, ich schneide es weg und schmeiße es weg. Aber dann wurde sie behandelt und jetzt hat sie 5, 6 Sonnenblumen. Jetzt blüht sie. Aber weißt du, zuerst einmal denkt man, da geht die Welt unter, da ist nichts mehr zu holen, nichts mehr draus zu machen. Aber dann diese Behandlung, dann diese Liebe, dann diese Hingabe. Gott kann durch Liebe und Hingabe und Geduld, das ist auch Geduld wieder, und dann, wenn man die Läuse vertreibt, und Läuse sind für mich Dämonen, das Unreine, Läuse haben nichts auf meine Sonnenblume zu suchen. Und so weiter. Und dann geht die Blume plötzlich so richtig auf. Und so ist auch unser Leben. Weißt du, wir möchten manchmal wegschmeißen, aufgeben, Schluss, das hat alles keinen Wert. Nein, behandle mal dein Leben. Behandle deine Situation. Behandle deine Umstände. Weißt du, im Namen Jesu. Und die Leute sind da, die warten nur. Und die Flasche liegt da mit dem Sprühzeug. Sobald der eine da auftaucht, wird schon gleich gesprüht. Und du hast das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist so eine Sprühdose. Und das vertreibt alle finsteren Mächte. Durch das Wort. Durch das Wort. Die Läuse fliegen, sobald sie das Wort Gottes hören. Die geistlichen Läuse, auch die dich fertig machen möchten. Das Gebet ist nicht nur, jetzt habe ich einmal gebetet, einmal behandelt, ist alles vorbei. Nein, es ist nicht einmal behandelt und alles vorbei. Du musst konstant behandeln, bis nichts mehr da ist. Bis der letzte Rest dieser Läuse verschwunden ist. Das Gebet im Namen Jesu. Das ist also sehr wichtig. Immer wieder machen, immer wieder sprühen, immer wieder behandeln, immer wieder dienen. Und alles, was ihr bitten in meinem Namen. Und bisher habt ihr noch nichts in meinem Namen gebeten. Also, Gebet des Glaubens, was ist das? Bisher habt ihr noch nichts von mir in Anspruch genommen. Noch nichts gewagt in meinem Namen. Noch nichts unternommen in meinem Namen. Noch nichts getan. Noch nichts. Ihr seid noch nicht so weit. Gott antwortet deine Bitte, dein Anliegen, wenn es im Namen Jesu vorgetragen ist, wurde. Weißt du, im größeren, höheren Auftrag, im Namen Jesu. Im Namen Jesu passieren Heilungswunder, Schöpfungswunder oder Befreiungswunder. Da passieren diese ganzen psychosomatischen Heilungen im Namen Jesu. Plötzlich sind diese Mächte da weg. Plötzlich beruhigt sich die Seele. Die Seele wird erquickt nach der Bibel. Im Namen Jesu bekommst du plötzlich ganz andere Einstellungen, ganz andere Ergebnisse. Plötzlich stehst du da und sagst, ich weiß, das wird schon gut werden. Mit Gottes Hilfe, Gottes Kraft und Gottes Geist. Alle Menschen werden von Krankheiten angegriffen. Alle werden mal in Probleme, kommen in Problemsituationen hinein. Alle sind mal überfordert. Allen vergeht manchmal die Lust am Leben. Ich weiß nicht, ob es so geht, aber ich weiß, wovon ich spreche. Alle denken jetzt, ach, warum muss es mir gerade ausgerechnet mir sowas passieren? Gott erlaubt Dinge, dass in unserem Leben Dinge passieren, mit denen wir gar nicht gerechnet haben, die wir gar nicht geplant haben. Aber jetzt, Gott hat uns auch eine Kraft gegeben, den Glauben, den Namen Jesus, sein Wort und Geschwister und Brüder und Schwestern. Und wir stehen zusammen und wir gehen die Sache an, im Namen Jesu. Wir werden erschüttert und so weiter. Wir wissen, Ungerechtigkeit nimmt in dieser Welt überhand. Wir wissen, dass es ist alles da, aber wir lassen uns nicht davon fertig machen. Und wir verbittern nicht und machen uns fertig dabei. Nein, wir wissen, Jesus ist der Sieger und bleibt Sieger. Und dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Wir leben nicht mehr im Alten Testament, wir leben jetzt im Neuen Testament. Und im Neuen Testament, ich sah einen neuen Himmel und ich sah eine neue Erde. Das kommt wieder auf diese Welt. Es ist normal, dass dein Körper und deine Seele streiken manchmal, dass er krank wird, der Körper nicht mitmacht. Aber keiner muss krank bleiben. Wir können alle zum Herrn gehen und wenn wir mal Stromausfall haben, so Blackout haben, dann können wir zum Herrn gehen und sagen, Herr, wo bist du? Oder Herr, was haben wir falsch gemacht? Woher? Warum dieser Wackelkontakt in meinem Leben? Es passieren Dinge, die sind normal. Gott hat uns das Gebet anvertraut und sagt, wenn was fehlt, wenn was nicht so ist, bitte mich und es wird geschehen. Bitte im Namen meines Sohnes, bitte durch den Heiligen Geist. Und ihr sollt dann die Möglichkeit bekommen, den Löwen Rachen zu verstopfen, Feuers Kraft auszulöschen, all das, was so in der Bibel verheißen wird. Und wenn du durchs Wasser gehst, das Wasser wird dich nicht ertränken, das Feuer wird dich nicht verbrennen. Also im Namen des Herrn. Durch das Gebet stehen dir ungeahnte Möglichkeiten offen. Du glaubst gar nicht wie. Weißt du, du musst dich nicht vom Teufel an der Nase rumführen lassen. Du musst dich nicht krank machen. Du musst dich nicht ins Unglück stürzen lassen. Weißt du, der Herr fängt dich ab. Bevor du da unten zerschellst, wird der Herr seine Engel senden und die sind schneller als jeder Fall. Bevor du unten aufprallst, werden die Engel dich auffangen. Und dann jumpest. Da verstehst du, dann gehst du wieder nach oben, in die Höhe. Weißt du, Jesus, wenn man sich ihm ergibt, sein Knecht geworden ist, sein Diener geworden ist, weißt du, du kannst dich nur dem Herrn ergeben. Oder du ergibst dich der Krankheit, den Sorgen, dem Kummer, den Krisen. Also beim Beten ergibst du dich Gott. Und der Beter soll vor dem Herrn stehen, mit Gott reden und sagen, hier, ich ergebe mich jetzt dir und nicht den Problemen. Jeder, der beten gelernt hat und der weiß, mit wem er redet, mit wem er zu tun hat, mit wer vor ihm steht. Und wenn er sich Gottesbewusstsein hat und den Herrn erkannt hat, dann wird er nicht die Krankheit und die Nöte und das Elend akzeptieren und sagen, gut, das ist alles da. Mich umgeben 1000 Teufel, aber ich schaue auf den Herrn. Er ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Er hat es gegeben, Er hat zugelassen, dass das jetzt passiert, dass das ganze Gesindel da kommt. Aber ich schaue nach oben. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Durch Jesus führst du immer ein siegreiches Leben. Deine Seele geht's gut und unten das springen die Skorpione und drehen ihre Schwänze und stechen und wollen dich stechen. Aber du wirst getröstet, gestärkt. Krankheit ist für dich dann kein Bedrängnis mehr. Weißt du, du merkst, bei mir sind mehr, also was in mir drinsteckt, ist mehr als was alles um mich herum sein kann. Psalm 118, Vers 5. Weißt du, dann brichst du in großer Gewissheit aus und sagst, wie dieser Beter, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten meines Herrn erzählen. Ich werde nicht sterben, auch wenn du schon beim Umfallen bist. Ich werde nicht sterben. Ich werde nicht sterben. Ich werde die Taten des Herrn verkündigen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du weißt, mit wem du stehst, mit wem du redest, wer dich auffängt, wer dich hält, wer dich führt, in wessen Dienst du stehst. Weißt du, Gott wird nicht zulassen, dass sein Knecht oder seine Magd umfällt, wenn sie ihm dient. Gott ist sehr interessiert an die Gläubigen. Guck mal, wenn ein Bauer, wenn sein Esel krepiert, ist er traurig. Verstehst du? Das muss er dann die Last, das Paket tragen. Deshalb er betet, dass der Esel gesund bleibt und dass der Esel lang seine Arbeit tut. Und dass der Esel so lang, verstehst du, und peppelt den Esel auf wieder, denn sonst müsste er arbeiten und die Arbeit des Esels tun. Und deshalb auch der Herr wird nicht zulassen, dass jemand, der ihm dient, krepiert. Und deshalb, Herr, ich diene dir, ich vertraue dir, bitte sorg du auch für mich jetzt. Und ich muss sagen, bis zur Stunde hat Gott immer für mich gesorgt und mich durchgetragen, auch wenn ich nicht manchmal weiß, wie soll es jetzt weitergehen. Manchmal bin ich auch ahnungslos, kein Empfang. Ich so bete und frage den Herrn, faste und frage den Herrn und kriege auch keine Antwort. Aber ich weiß, Gott ist mit mir und er bleibt bei mir. Denn Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und bei mir ist die Welt noch nicht zu Ende, auch wenn sie manchmal untergeht. Und das Wasser bis zum Hals manchmal steht. Die Welt ist nicht zu Ende. Gottes Eingreifen, das setzt plötzlich Kräfte frei, Möglichkeiten frei. Plötzlich ein Prozess wird in Gang gebracht. Plötzlich passiert etwas. Wenn du betest, dann hängst nicht durch, sondern dann machst erst richtig weiter und sagst jetzt mit Gottes Hilfe. Dann fließen göttliche Kräfte durch deinen Körper. Je mehr du betest im Geist, und deshalb, wir sollen im Geist und in der Wahrheit beten, nicht nur beten, nicht nur Bibelsprüche aufzitieren oder wiederholen oder irgendwas Frommes sagen, Vater unser, der du bist im Himmel, alles ist schön und gut. Der Strom Gottes muss durch unseren Körper fließen, die Herrlichkeit Gottes muss durch unseren Körper fließen, denn das Vater unser hört auf, dein ist die Kraft und dein ist die Macht und dein ist die Herrlichkeit. Amen, da sagt der Beter, so sei es. Und jetzt muss fließen, die Kraft Gottes muss explodieren. Dein ist die Kraft und dein ist die Macht und dein ist die Herrlichkeit und jetzt springst du hoch. Und dann springst du hoch und dann sagst du jetzt nach mir die Sinnflut. Verstehst du, das weißt du. Und deshalb hat Jesus gelehrt, so sollst du beten. Du sollst aufhören mit Lob und Dank und Preis und so weiter. Gib unser tägliches Brot, vergib uns unsere Schuld und so weiter. Erlöse uns von dem Bösen. Alles ist gut und recht, aber dein ist die Kraft und die Herrlichkeit und die Macht. Begreife das. Wem gehört die Macht? Wer kann dich aus der ganzen Patsche rausholen? Der Herr. Krankheiten sind Zwänge der Seele, versuchen dich zu erdrücken, platt zu machen, belasten dich, quälen dich, verursachen Schmerzen, lassen dich nachts nicht schlafen. Das sind alles Krankheiten und so weiter. Aber der Herr sagt, ich bin bei dir. Und dann, dein ist die Macht, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Weißt du, Vater, unser ist schön, das ist der erste Teil, aber mir gefällt der Schluss viel, viel besser. Dein ist die Kraft, dein ist die Macht, dein ist die Herrlichkeit. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann sage ich immer wieder nur, dein ist die Macht, dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Immer wieder wiederhole ich das und das macht mich glücklich, das macht mich stolz, dass es nicht meine Kraft ist, dass es nicht meine Herrlichkeit ist, sondern seine Kraft und seine Herrlichkeit. In 2. Mose 14, Vers 10 und folgende Verse. Die Kinder Israel fürchten sich sehr und schrien zum Herrn. Und Mose sprach, fürcht euch nicht, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Dein ist die Kraft, dein ist die Macht, dein ist die Herrlichkeit. Ihr werdet stille sein. Wenn wir beten, streitet Gott für uns. Wenn wir sagen, dein ist die Kraft, dein ist die Stärke, dein ist die Macht, dein ist die Herrlichkeit. Weißt du, dann muss er ran. Dann muss er was tun. Und dann, dein ist die Gesundheit, dein ist die Medizin. Dein sind die Heilmittel, dein ist die Therapie. Das Gebet des Glaubens. Jakobus 5, jetzt will ich noch zum Gebet ganz schnell was sagen. Jakobus 5, Vers 15 bis 16. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben werden. Also, die Sache ist gelaufen. Werden vergeben werden. Du musst jetzt nicht die Sünden abarbeiten, abbüßen. Auch wenn du sie eingebrockt dir hast. Das Gebet wird dem Kranken helfen. Und nicht nur dem Kranken, sondern die ganze Situation wird es verändern. Da wird die Lösung des Problems vorgenommen. Egal, was für eine Krankheit es ist. Man soll einfach für den Kranken nur beten. Und das ist nur die Spitze des Übels. Das wird beseitigt, das nimmt der Herr weg dann. Und die Sünden, die das verursacht haben, die werden vergeben. Weißt du, das Gebet des Kranken. Ist jemand krank, der rufe die Ältesten. Oder was wir in der Gemeinde hier machen, wir lassen die Leute nach vorne kommen. Es ist ein öffentliches Zeugnis. Ich löse mich von der Krankheit. Ich will mit der Krankheit nichts zu tun haben. Ich stelle mich unter Gott. Ich befehle mein Schicksal und lege mein Schicksal in Gottes Hände. Öffentlich, das kann jeder sehen. Jeder Dämon, jeder Geist, jeder Engel, jeder Hinz und Kunz und Müller und Meier, alle Zweifler, alle Gottlosen, alle können sehen, alle Gläubigen und alle Ungläubigen sollen sehen. Ich gehe nach vorne, ich will was von Gott haben. Deshalb rufe ich die Leute nach vorne. Das ist also ein öffentliches Zeugnis. Verstehst du, das ist unser Zeugnis, unser Bekenntnis. Ich gehe nach vorne zu Gott. Ich gehe nicht woanders, verstehst du? Ich kann auch nach Hause gehen. Und zu Hause in meiner Kammer mich verstecken. Aber nein, wir wollen das Gebet des Glaubens, ich aktiviere meinen Glauben. Ich gehe nach vorne. Und alle sollen sehen. Schmetterlinge sollen sehen, Spatzen sollen sehen, Löwen sollen sehen, Bären sollen sehen, meine Widersacher sollen sehen. Ich gehe nach vorne. Weißt, und genau das ist, wir gehen nach vorne, Leute. Wir gehen nicht nach hinten. Wir gehen nach vorne. Das Gebet des Glaubens ist ein Weg nach vorne. Und vielleicht musst du 100 Mal nach vorne gehen. Aber irgendwann mal wird's zünden. Irgendwann wird's was passieren. Irgendwann wird's einmal geschehen. Also das ist meine persönliche Erfahrung. Deshalb, ich verurteile niemanden, wenn er jedes Mal nach vorne geht. Das ist sein Recht. Das ist sein Recht, das Gebet des Glaubens. Und wenn er Sünden getan hat, werden sie vergeben. Sündenvergebung ist auch ein Werk des Heiligen Geistes. Und so wie uns die Sünden vergeben werden, so wird uns auch die Heilung geschenkt. Wie hast du deine Sünden vergeben bekommen? Du sagtest nur, Jesus, vergib mir meine Sünden. Und die waren vergeben. Sind weg. Du hast keine Sünden mehr. Und so einfach kannst du auch geheilt werden. Wie Sündenvergebung. Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Da kommen diese frommen Juden und sagen, wer kann überhaupt Sünden vergeben? Nur Gott kann Sünden vergeben. Kein Mensch kann Sünden vergeben. Du siehst es, diesen jüdischen Glauben. Und der christliche Glaube ist auch nicht besser. Wer kann Sünden vergeben? Nur der Papst, nur der Bischof, der Priester. Der Pater, der Pastor, nein, Gott vergibt die Sünden. Und Jesus sagt, aber dass ihr wisst, ich habe Macht, auch Sünden zu vergeben, sage ich, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und als sie das sahen, haben sie kapiert und begriffen, dass er die Macht hat, Sünden zu vergeben. Jesus hat Macht, Sünden zu vergeben, wenn er dich heilt. Dann merkst du, Jesus ist reell. Jesus ist echt. Jesus kann was. Und das ist nicht nur Sprüchemacher. Er kann was, er kann Sünden vergeben. Und so wie du die Sündenvergebung angenommen hast, so einfach kannst du auch die Heilung bekommen. Was ist leichter, was ist schwerer? Das überlasse ich dir. Das Gebet des Glaubens ist sehr einfach. Nach vorne kommen, mit sich bitten lassen. Das ist, du aktivierst den Glauben hier. Du unternimmst was. Du unterstützt dein Fleisch. Dein Fleisch muss nach vorne gehen. Dein Fleisch sagt, und was ist, wenn es nichts passiert? Naja. Ist auch nichts, aber du hast versucht, du hast wenigstens unternommen und so weiter. Du hast es versucht und guck mal, Edison hat 17.000 Experimente gemacht, bis er Kautschuk endlich mal entdeckte. 17.000! Er hat probiert mal so, mal so, mal so und endlich hat er nach 17.000 Experimenten das entdeckt, was er suchte. Wärst du bereit, 17.000 Mal nach vorne zu gehen, um endlich mal Kautschuk zu entdecken, im Glauben zu wandeln, dich im Glauben zu bewegen, 17.000 Mal, das ist fast ein Leben lang. Aber um ihres Glaubens willen, wenn du nach vorne gehst zum Gebet, ich sag dir noch etwas, du betest unter Zeugen. Und die Bibel sagt, wo zwei, eine Sache geschieht von drei, zwei oder drei Zeugen, da bist du, der ein Anliegen hat, da ist derjenige, der mit dir betet, und da sind noch Zeugen um dich herum. Und die bezeugen, jawohl, die Person glaubt, Herr, lass es geschehen. Das ist, betet in Eintracht, betet in Einmut, einmütig. Also indem man zusammenkommt und die sehen alle, der erwartet was von Gott, der glaubt was. Also Herr, lass ihn nicht zuschanden werden. Unterstützt dann die Leute, die da zugucken, die unterstützen dann dein Gebet. Das Gebet des Glaubens können nur Menschen sprechen, die wirklich glauben. Die gehen nach vorne, Herr, komm ich um, so komm ich um. Aber ich gehe. Ich wage es, ich riskiere es. Und das Gebet eines Gerechten, der, wenn es ernst ist, das wird was bringen. Und deshalb, du kriegst Kraft, wenn du nach vorne kommst. Es ist ein Geheimnis. Also, seitdem ich das entdeckt habe in meinem Dienst, rufe ich die Leute nach vorne, als nur, wenn ich faul bin und so weiter und nicht mit alle beten möchte, lasse ich die sitzen. In aller Liebe. Oder selber müde bin und selber erschöpft bin, dann lasse ich, wir können auch, du kannst Gott auch auf deinem Platz empfangen, aber es ist stärker, es ist eine Verstärkung, es ist halt etwas Öffentliches, du kommst nach vorne, du demonstrierst vor der unsichtbaren Welt und vor der sichtbaren Welt, ich glaube, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast, ich glaube. Also wir haben die Macht der Demonstration, das Gebet des Glaubens braucht die Demonstration und Demonstration wird mit Füßen entschieden. Man geht nach vorne, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Das ist ja wieder was anderes. Gott will deine Heilung. Heilung ist der Wille Gottes für dein Leben oder Rettung, Erlösung. Egal, was du bittest heute, es ist Gottes Wille, deine Heilung. In Apostelgeschichte 10, 38 heißt es, Jesus von Nazareth war mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit der Kraft Gottes und ist umhergezogen und hat wohlgetan und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und er heilte sie alle, weil sie vom Teufel überwältigt waren. Weißt du, dein und mein Problem ist, wir sind vom Teufel überwältigt. Von der Ungerechtigkeit überwältigt. Von dem Verderben überwältigt. So, und Jesus muss uns frei machen. Und deshalb brauchen wir diese Demonstration. Deshalb demonstriert man auch heute überall. Demonstration des Glaubens. Und die Demonstration des Glaubens ist, ich gehe nach vorne. Ich gehe zu Gott. Ich gehe zum Altar. Ich gehe da, wo Gottes Gegenwart ist. Ich gehe. Satan, du kannst denken, was du willst, ich gehe. Krankheit, du kannst denken, was du willst, ich gehe. Sorge, du kannst denken, was du willst, ich gehe und bringe meine Sorgen dem Herrn. Weißt du, ich demonstriere das und ich werfe meine Sorgen vor dem Herrn und bete um Gnade und Erbarmen. Gottes Wort wirkt Wunder. Es gibt verschiedene Methoden, wie Gott das Heilen im Neuen Testament benutzte, aber das ist jetzt eine andere Sache. Mir geht es nur darum, fang an zu beten. Setz dein Gebet, mach dein Gebet öffentlich. Mach dein Gebet zu einem Mittelpunkt in deinem Leben. Mach dein Gebet zu einem Lebensstil. Beten soll ein Lebensstil sein. Die Mauern von Jericho fielen nur, weil die Leute 7 Tage um Jerichos Mauern gegangen sind. Die haben nicht gebetet, die haben nicht gesprochen, aber die sind nach vorne gekommen. Und die sind um Jericho marschiert. Einen Tag, zweiten Tag, dritten Tag, vierten Tag, fünften Tag, sechsten Tag, siebten Tag, am siebten Tag, 7 Mal, nochmals. Verstehst du? Sie haben alles mit Füßen bewiesen. Sie haben den Weg ausgetrampelt. Mit Füßen. Beweist du deinen Glauben mit Füßen? Weißt du, wir müssen nicht nur mit Hände, heilige Hände an allen Orten aufheben. Nein, auch unsere Füße gebrauchen zur Ehre Gottes. Ich komm, Herr, zu dir. Kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Wenn du von Gott was haben willst, musst du zum lieben Gott kommen. Amen. Kommt her zu mir, heißt es in der Bibel. Also ich muss meine Füße schon bewegen. Wenigstens einen Schritt muss ich tun. Von mir aus. Und wenn ich meinen ersten Schritt mache, Gott, und Gott wartet auf meinen ersten Schritt. Und wenn ich den mache, macht der Herr die übrigen 10.000 Schritte. Ich muss aber den ersten Schritt tun. Ich löse die Sache aus. Also ich komme zu ihm. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Nicht wartet, bis der Herr kommt und dich berührt und dich wieder aufrichtet. Kannst 100 Jahre warten, dann bist du nicht mehr da. Aber jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist es. Komm, wo der Herr ist. Herr, wo bist du zur Herberge? Haben die immer gefragt. Weil der Herr Jesus kein Quartier hatte. Wo ist er zur Herberge? Bei wem ist er einquartiert? Wo ist er? Und vielleicht ist er bei einem Simon, beim Pharisäer, den Aussätzigen einquartiert, der nichts für Jesus übrig hat. Vielleicht in einer Kirche, die nichts mit Gott zu tun haben will. Vielleicht in einer Gemeinde, wo Jesus vor der Tür sitzt. Aber wo bist du zur Herberge? Und da kommt die Maria Magdalena und findet Jesus. salbt Jesus, dient Jesus, preist Jesus und die wird gesegnet. Und der, der nicht Jesus diente, Simon der Pharisäer, dieser Aussätzige, der blieb aussätzig. Das, wenn er noch leben würde, wäre er heute noch aussätzig. Also, du siehst, da hat sich nichts verändert. Aber bei dieser Frau, die Jesus gedient hat, die ihr Nardenölfläschchen zerbrochen hat und ausgegossen hat, die wurde gesegnet. Dir sind deine Sünden vergeben. Geh hin in Frieden. Und was gibt Größeres als Sündenvergebung? Du musst nur Jesus erwähnen, nur Jesus dienen, nur Jesus begegnen, nur Jesus finden, nur Jesus aufnehmen. Beim Glauben ist immer noch ein Eigenanteil nötig, verstehst du? Das ist dieses Kommen, mein Eigenanteil. Ich muss mich in Bewegung setzen. Der Glaube kommt aus der Predigt und das Predigt aus dem Wort Gottes. Dort entsteht Jesus, dort wird Jesus gegenwärtig. Deshalb, du musst hören, wo ist Jesus? Wo wird sein Name erwähnt? Weißt du, nicht nur, wo man vom lieben Gott spricht. Auch der Teufel spricht vom lieben Gott. Der kennt Gott aus dem FF, der zittert sogar, weil er Gott hört. Da hat so viel Gottesfurcht. Aber um Jesus, es geht um Jesus, Leute. Und da ist dein Eigenanteil gefordert. Und der Eigenanteil ist, ich komme zu Jesus. Ich bin hier wegen Jesus. Ich warte auf Jesus. Ich warte auf ein Wort von Jesus. Durch den Heiligen Geist. Und wenn ich euch nicht zu Jesus bringen konnte, habe ich versagt. Und ich möchte euch zu Jesus bringen, dass ihr zu Jesus kommt. Und wenn wir Altarruf machen, kommt nicht zu mir, sondern kommt zu Jesus. Jesus will uns begegnen. Und ich bin nur sein Diener. Gehöre nur zu seinem Dienstpersonal. Und ich tue nur das, was er gesagt hat. Legt auf Kranke die Hände auf. Salbt sie mit Öl, wenn es nötig ist. Ich will deine Sünden doch nicht wissen. Verstehst du, mich interessieren doch deine Sünden nicht. Aber weißt du, wenn ich all die Sünden behalten würde, könnte ich einen Roman schreiben. Weißt du, was ich an Sünden weiß. Und mir reichen schon meine eigenen Sünden. Aber verstehst du, aber noch Sünden bekennen. Weißt du, du bekennst nur, ich höre die Sünden nur und sag, lieber Gott, guck mal, vergib ihn. Und dann darf ich nur die Vergebung aussprechen. Aber die Bibel sagt, so wie wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Dir wird manche Sünden nicht vergeben, weil du sie niemand bekennst. Und ich denke, es ist wichtig, Geschwister, wenn wir Heilung haben möchten, dass wir alles rauspacken aus dem Herzen, was drin sitzt. Was sich festgesetzt hat über Jahre, Jahrzehnte. Alle Verbrechen, alle Hassgedanken, die sitzen fest. Die Leute sind schon längst gestorben, aber du hast du immer noch und bist neidisch auf sie und eifersüchtig und böse auf sie. Die sind schon längst tot. Du nimmst es mit in die Ewigkeit und gibst den Leuten da drüben keine Ruhe. Du solltest den Leuten drüben die Ruhe geben, wenigstens, dass sie in Frieden schlafen können. Deshalb Sünden bekennen. Und das ist, was dich krank macht, was dich kaputt macht, was dich ruiniert. Du glaubst gar nicht, wie wichtig nicht nur der Name Jesus, nicht nur das Gebet, auch das Sündenbekennen ist. Du solltest die Sünden laut bekennen, sie alle sollen hören, sie alle sollen wissen. Und weißt du, du hast dich nicht geschämt zu sündigen und er soll die Sünde sich schämen, dass sie überhaupt zu dir eingekehrt ist und sich bei dir festgesetzt hat. Blamier die Sünde. Wie heißt es beim Johannes dem Täufer, als er getauft hat, die Leute, und sie bekannten öffentlich die Sünden, und er hat dann klar gesagt, Leute, Kriegsgerechte, betrügt nicht mehr, nehmt nicht mehr, was euch zusteht, und, verhaltet euch richtig. Weißt du, dann, du kannst erst Besserung in deinem Leben vollziehen, wenn du die Sünde bekannt hast. Dann kannst du korrigieren. Und solange du das nicht weißt, und solange du nichts bekennst, kannst du auch nichts korrigieren. Deshalb kannst du auch nicht gesund werden. Kannst du beten. Herr, ich bete schon 10 Jahre für eine Sache, sagst du vielleicht und klagst vor Gott, und es passiert nichts. Aber 10 Jahre bekennst du nicht die Sünde, die du bekennen solltest. Und dann drückst, gehst in einem Teppich. Und dann wunderst dich, wenn es eines Tages so ausrutscht, darunter. Weißt du, und hängen bleibst. Immer um den Teppich kehren, und plötzlich ist der Teppich so hoch und so groß. Da passt nichts mehr drunter. Kehr nicht alles unter einem Teppich. Und sagte, die Zeit wird Wunden heilen. Die Zeit hat noch keine einzige Wunde geheilt. Sondern Sündenbekennen hat die Wunden geheilt. Zeit heilt keine Wunden. Zeit heilt keine Wunden. Raus, auspacken. Den ganzen Mist entrümpeln, entsorgen. Du weißt gar nicht, was da noch alles drin ist. Weißt du, was noch also an dem ganzen Mist, was du da entmistest aus deinem Leben, was da noch alles so dranhängt. Entsorgt das alles. Diese ganzen Altlasten von früher, du bist jetzt Kind Gottes, ist jemand in Christus eine neue Schöpfung. Und wo ist die? Wo ist diese neue Schöpfung? Wo ist bei dir etwas anders? von früher und jetzt. Du bleibst der gleiche Mensch von der Schöpfung, von der Zeugung, von der Ewigkeit her bis in alle Ewigkeit. Du bleibst immer der gleiche Mensch, aber da kommt so viel rein in dir und da muss so viel raus wieder aus dir, damit du erneuert wirst von Tag zu Tag. Und das ist Gesundung, das ist Heilung, das ist Gebet des Glaubens, dass du ständig mehr und mehr entsündigt wirst. So, zwei Bibelstellen noch. Nein, drei habe ich. 1. Johannes 3, Vers 8. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Beschließe, dass du geheilt werden willst. Es ist deine Entscheidung. Dann Matthäus 20, Vers 32. Was ihr wollt, dass ich für euch tun soll, das musst du auch ihm tun und den anderen tun und so weiter, auch den anderen. Und dann, er trug für uns unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Glaube rechnet mit Gott. Gott reagiert auf jedes Gebet, das ist grundsätzlich. Aber du musst ihm dann die Art und Resultate und die Weise überlassen, wie er das macht. Seine Heilmethode, welche Medikamente er für dich verwendet. Weißt du, du möchtest nur süße Medikamente, Honig, Herr, am liebsten. Aber nein, da gibt es bittere Kräuter. Und auch die müssen genossen werden. Und dann die Behandlung, wenn du zum Herrn kommst und bitte ihm um Hilfe bittest, dann lass dich auch vom Herrn so behandeln, wie er dich behandeln möchte. Wenn er dich mal durchschütteln möchte, dann lass dich durchschütteln. Wenn er dich mal so auf den Kopf stellen möchte, dann lass dich auf den Kopf stellen. Weißt du, lass dich vom Herrn, ich rede bildlich, lass dich vom Herrn so behandeln, wie er es für richtig hält, damit du gesund wirst. Unsere Kinder haben mal Murmel, so Glaskugeln verschluckt. Muss vorstellen, das ist schlimm. Und plötzlich steckt im Mund und es weg ist es. Und was haben wir gemacht? Wir haben dann hochgehangen, geklopft und gestreichelt und geschüttelt, bis da die Kugel raus war. Wir haben sogar das Krankenhaus angerufen, ja, halten Sie hoch, dass es nicht weiter in den Magen geht und klopfen Sie und so weiter. Und den gehalten und dann, Und so macht Gott manchmal, du hast was verschluckt, was du gar nicht schlucken solltest. Verstehst du, in den Mund gespielt, genommen und gequatscht und geredet und so weiter. Jetzt hast du verschluckt. Und jetzt muss der Herr so mal richtig links, rechts, vorne und dich mal durchschütteln, damit die Sache rauskommt, was da drin ist. Das Gebet des Glaubens ist ein so großes, umfangreiches Feld. Am Freitag mache ich weiter. Ihr müsst am Freitag kommen. Das merke ich, ich komme nicht durch hier. Aber ich habe noch etwas, was ich noch sagen möchte, unbedingt sagen möchte. Und deshalb, ich lade euch ein, kommt am Freitag. Wir wollen darüber weiterreden. Die Kraft Gottes muss freigesetzt werden. Es reicht nicht, dass du alles weißt. Tu auch was. Und lass Gott was tun. Und lass durch Gott was geschehen. Lass uns aufstehen. Und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Und lass uns einfach den Herrn suchen, solange er zu finden ist. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart hier heute Abend oder heute Nachmittag, dass du hier bist, dass du dein Wort uns offenbarst und dass du zeigst, was für eine Macht, was für eine Kraft das Gebet ist. Und Herr, vergib uns, weil wir nicht so viel gebetet haben, weil wir nicht so ernsthaft gebetet haben, noch so intensiv, so innig, so inbrünstig. Gott, verändere unser Gebetsleben und hilf uns, dass wir wirklich Beter werden, die viel Gemeinschaft mit dir haben. Nicht Gemeinschaft nur untereinander, sondern auch Gemeinschaft mit dir. Herr Jesus, es ist so wichtig, Gemeinschaft mit dir zu haben. Heilige du unsere Seelen, heilige du unser Geist, heilige du unseren Körper, heilige du jeden Einzelnen, der heute Nachmittag hier ist und lass uns deine Herrlichkeit erleben und erfahren. Ich segne die Gemeinde. Halleluja. Vater, und du möchtest auch all die Menschen, die vielleicht heute Nachmittag auch zum Gebet nach vorne kommen, die einfach im Glauben demonstrieren wollen. Ja, Herr, ich glaube, du möchtest sie segnen. Halleluja. Segne auch die, die dein Wort irgendwo hören und noch hören werden, Jesus. Und lass dein Wort nicht leer zurückkommen. Wirke du jetzt, Vater, in Jesu Namen. Amen.